Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Er hat ja weitgehend alles gesagt. Ich bin in der spannenden Phase, dass meine Kinder jetzt alle aus dem Haus gehen. Aber ich habe halt schon 7 Kinder durch die Pubertät begleitet. Und Ausgang war, wie ich zu diesem Thema kam, ist, dass als unsere Tochter in die Pubertät kam, habe ich mir überlegt, was will ich hier weitergeben zum Thema Freundschaft, Liebe, Sexualität. Und ich habe bei uns in der Gemeinde so einen Abend gestaltet, habe meine ganzen Gedanken zusammengetragen. Wir waren dann mit 10 Frauen zusammen. Und an dem Abend hatte ich einen Gedanken, der sich in meine Gedanken hineingewoben hat. Und zwar dieses Thema wirst du in Schulen bringen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder ob ihr das kennt, Gedanken, die man denkt, die man aber nicht gedacht hat. So ein Gedanke war das, dann schreibe ich den auf und denke, Gott, könnte das sein, dass du geredet hast, weil ich habe diesen Gedanken nicht von mir aus gedacht. Und eine andere Frau, die meinen Vortrag gehört hat, hat gesagt, Ute, ich habe was ganz Komisches gedacht. Ich sage, was hast du denn gedacht? Ja, dass du diesen Vortrag noch ganz oft halten wirst. Und dann haben wir 2 Jahre dafür gebetet, als ich zum ersten Mal in der Schule war. Und jetzt bin ich halt seit 18 Jahren immer wieder in Schulen unterwegs, in Gemeinden. Und an dem Abend war eine Berufung geboren. Ganz einfach, nichts Spektakuläres, einfach in meine Gedanken hineingesprochen. Und ich denke, Gott redet viel öfter zu uns, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Und vielleicht motiviert das den einen oder anderen, auch einfach sowas einfach aufzuschreiben. Ich mache das immer wieder, ich habe unseren Kindern das auch beigebracht, ein Wunderbuch zu schreiben, nenne ich das. Also Gedanken oder Erfahrungen, die du mit Gott machst, wo du noch nicht sicher bist, wo geht das hin, einfach mal aufschreiben, mit Datum, mit Uhrzeit, zu sagen, an dem Tag habe ich den Eindruck gehabt und dann zu gucken, wie entwickelt sich das weiter. Und dann ist es manchmal interessant, wie Gott Berufungen bestätigt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr hier sitzt, ob ihr sagt, Moment, jetzt muss ich erstmal meine Fernbedienung anmachen, genau, so, jetzt. Ja, also weißt du, ich gehe wirklich auf dem Zahnfleisch und ich kann bald nicht mehr. Ich bin froh, wenn die Kinder endlich 18 sind, aus dem Haus sind. Ja, und dann müssen sie aber auch aus dem Haus, weil ich habe gar keine Kraft mehr. Teenager ist so anstrengend. Oder du hast vielleicht noch kleinere Kinder und denkst, boah, ich habe schon so eine Angst vor der Pubertät, weil die Leute sagen mir immer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, bange machen gilt nicht. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und als ich 7 kleine Kinder hatte, hatte ich eine Phase, wo ich wahnsinnige Angst hatte, dass ich Witwe würde. Und das ging so 4 Wochen, immer wenn mein Mann später nach Hause kam, ich dachte, siehste, jetzt ist es passiert, du wirst jetzt Witwe und du musst jetzt 7 Kinder alleine großziehen. Und dann nach 4 Wochen war ich so fertig mit Nerven, dann habe ich einen Deal gemacht, da habe ich gesagt, okay Jesus, ich gebe dir jetzt meine Angst, Witwe zu werden. Wenn es sein wird, dass ich Witwe werde, wirst du mir die Kraft geben, da durchzugehen. Aber so lange gehe ich davon aus, dass ich meine 7 Kinder mit meinem Mann zusammen großziehen kann. Und das möchte ich auch, das habe ich auch für die Teenagerzeit gesagt. Ja, man kann Angst haben, dass die Kinder Drogen haben, dass sie ein Kind kriegen, wenn sie schon 15 sind, dass sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollen oder. Man kann 1000 Ängste haben, was mit Teenagern passiert. Und auch da habe ich gesagt, ich möchte diese Angst nicht haben, ich gebe sie dir. Wenn es so sein wird, dann werde ich damit umgehen und vorher nicht. Und mein Vater war Landarzt und er hat immer gesagt, Angst provoziert was. Er hat eine Patientin gehabt, die hat ein Leben lang Angst vor Lungenkrebs gehabt und die war nicht Raucherin. Und er sagt, ich verstehe das nicht, Sie werden keinen Krebs kriegen, warum sollen Sie Krebs kriegen? In Ihrer Familie ist nichts, Sie rauchen nicht, Sie haben keine Disposition. Und nach 20 Jahren hatte die Frau Lungenkrebs. Immer Angst davor. Ja, oder man kennt große Studien, ne? Ich habe Angst, einen Alkoholiker zu heiraten. Ich heirate einen Mann, der nicht Alkoholiker ist, er wird im Laufe der Zeit Alkoholiker. Unsere Ängste haben Macht. Und in der Bibel steht, das, was der Mensch fürchtet, der Gottlose fürchtet, das trifft ihn. Und was der Gottesfürchtige sich wünscht, bekommt er. Und dann sagst du vielleicht, ja, wieso, ich glaube doch an Gott, ich bin nicht gottlos. Ja, aber wenn deine Angst größer ist als dein Vertrauen in Gott, bist du gottlos in dem Moment. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen, lasst dieser Angst keinen Raum. Ja, ihr braucht die Kraft, wenn es dann wirklich so ist, aber provoziert nicht durch Angst Dinge, die vielleicht gar nicht sein müssten. Pubertät natürlich nicht einfach, ne? Das Kind sagt, oh Mann, meine Eltern, ne? Absolut peinlich, ja. Vielleicht denkst du auch, wie umarme ich einen Kaktus, ja, der stellt ja immer nur die Stacheln auf. Interessant war, als ich angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken, sagte meine Schwiegermutter, Pubertät, für sowas hatten wir früher keine Zeit. Pubertät ist etwas der Neuzeit, das gibt's doch gar nicht. Wir haben früher Kartoffeln gesammelt, ja, wir hatten keine Zeit für Pubertät. Und da habe ich gedacht, wow, sie hatte keine Zeit für Pubertät. Und ich glaube, und das habe ich bestätigt gefühlt von 2 jungen Amerikanern, die haben eine Plattform gegründet, dass sie gesagt haben, Pubertät ist nur ein Problem, wenn Langeweile da ist. Wenn die jungen Leute gute, sinnvolle Aufgaben haben, dann haben die keine Pubertät. Also daraufhin habe ich gedacht, okay, also wir haben eine Pfadfinderarbeit. Ich habe alle meine Kinder in die Pfadfinderei geschickt. Und was ist in der Pfadfinderei? Ab 13, 14 werden die zu Leitern. Oder die spielen in einem Verein Handball. Irgendwann werden die Schiedsrichter, werden die das. Die haben sinnvolle Aufgaben. Oder wir haben zum Beispiel unseren Kindern gesagt, ihr kriegt die Hälfte des Führerscheins dazu zum 18. Geburtstag. Die Hälfte müsst ihr selber verdienen. Das heißt, sie mussten sich Arbeit suchen. Und sie haben hinterher gesagt, weißt du Mama, unsere Klassenkameraden, die kriegen den Führerschein geschenkt. Die machen sich keine Mühe zu gucken, wo ist die günstigste Fahrschule. Die nehmen Stunden ohne Ende, die fallen durch, der Papa zahlt's ja. Ja, bei uns ist das anders. Wir wollen möglichst wenig Stunden machen, wir gucken, wo die günstigste Fahrstunde ist, wir müssen es uns alles selber verdienen. Ja, Pubertät ist dann kein Problem, wenn ich eine sinnvolle Aufgabe habe. Also guckt mal, wo ihr euch, wie ihr vielleicht euren Kindern alles abnehmt, alles nur darin steckt, dass die einen großen Kopf kriegen, möglichst ein gutes Abitur, einen guten Abschluss machen und ihr erzieht sie aber zur Lebensuntüchtigkeit. Ja? Und also unser Sohn Andreas, der sagte mal, Mama, stell dir vor, ich habe jetzt eine Medizinstudentin, die hat mit 1,0 Abitur gemacht. Ich habe gefragt, kannst du mir mal einen Kaffee kochen, einen Tee kochen? Und die kam und kam nicht wieder. Und dann sagt die, sag mal, ich weiß, dass bei 100 Grad Wasser kocht, aber wann kocht denn Wasser? Ja, die hatte Wasser aufgesetzt, sie wusste nicht, wann Wasser kocht. Ich habe jetzt mehrere FSJlerinnen bei mir gehabt, da habe ich gesagt, wollen wir mal zusammen einen Pflaumenkuchen backen? Ja, wie macht man das denn? Ja, ich sage, erstmal die Pflaumen entsteigen. Ja, wie macht man das? Dann haben wir abends einen Salat gemacht, dann sagt die, guck mal, die Paprika kannst du wegschmeißen. Ich sage, warum denn? Ja, die ist verschimmelt. Ich sage, wieso ist die verschimmelt? Ja, guck mal, ich habe aufgeschnitten, alles weiße Kerne drin. Ja, versteht ihr? Die jungen Menschen werden heute zur Lebensuntauglichkeit erzogen. Und das ist der erste Schwerpunkt, den ich euch geben möchte. Also keine Angst und erzieht sie in eine, ihr seid wichtig, ihr seid wertvoll. Und das kann die Gemeinde auch schon machen. Ja? Warum können nicht junge Leute für andere beten? Warum können sie nicht mit an die Hand genommen werden, mit Besuche machen und, und. Die jungen Leute wollen eine Aufgabe, die wollen wichtig sein. Und ich hatte mal den Eindruck, dass Gott sagt, mir fehlen die jungen Leute, die Stimme der jungen Leute in den Gemeinden. Ja, und die können schon mit 12, 13, 14, und die sind so nah an Gott oft. Aber wir geben nicht den Raum, dass sie wirklich das ausleben, was sie schon im Herzen haben. Und sie dürfen doch Fehler machen auch. Und wenn sie immer mit einem Älteren zusammen sind, ist das wunderbar, wie wir sie weiterbringen können. Also viele sagen, ich habe Pubertät, ja, also es ist wie eine Krankheit, ne, ist alle Entschuldigung für alles. Ja, oder bei dir beginnt jetzt die Adoleszenz. Echt, kriegen Hauptschüler sowas auch? Ja, also es wird wirklich wie eine Krankheit gehandelt, die wir haben, aber es ist ein ganz normaler Prozess, durch den wir gehen und es ist ein Vorrecht, dass wir Kinder ins Erwachsenenalter begleiten dürfen. Manchmal hängt auch dieses Schild an der Wand, Vorsicht, Teenager in der Pubertät, unzurechnungsfähig, kann alles, weiß alles, ist reizbar. Sie sind so, dass sie Kraft ohne Ende haben, draufgängerisches Verhalten haben, keine Risikoabschätzung. Deswegen brauchen sie noch unsere Grenzen und unsere Erziehung. Und du darfst Nein sagen. Du musst ihnen nicht alles erlauben. Ja, und ich musste das auch erst lernen. Meine Tochter stand mal vor, ein ganz einfaches Beispiel, hat nur gesagt, Mama, kannst du mich zu meiner Freundin fahren? Und ich dachte, was soll ich denn noch alles machen? Sagt sie, Mama, ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Kannst du mich zu meiner Freundin fahren? Du kannst auch Nein sagen, das halte ich aus. Und ich denke, boah, das hat Gott jetzt durch sie zu mir gesagt. Ich halte ein Nein aus. Und wie oft muten wir unseren Kindern kein Nein mehr zu? Aber dadurch werden sie doch stark, auch wenn sie Neins hören, auch in der Pubertät. Und wir haben doch den Weitblick und wir können, müssen doch auch sagen können, nein, das ist jetzt nicht in Ordnung. Also auf der einen Seite sind sie sehr risikofreudig und sehr mutig und gehen natürlich auch nicht ins Bett. Auf der anderen Seite ist aber das andere auch. Sie sind oft melancholisch, motivationsarm, entscheidungsschwach, ja, oder haben auch ein ganz niedriges Selbstwertgefühl, kommen vielleicht nach Hause und sagen, boah, am liebsten würde ich mir das Leben nehmen. Und in solchen Fällen möchte ich euch auch bitten, nicht zu sagen, hör mal, sowas möchte ich nicht hören oder das tut mir weh, sondern guck auf den Teenager und frag ihn, warum sagst du denn das? Ja, guck nicht auf deine Gefühle, auf deine Verletzung. Und wir Eltern sind oft so verletzt durch das, was die Kinder sagen, weil das ist ja das Schlimmste, was man uns sagen kann. Ich will nicht mehr leben. Ja, dass wir nicht darauf gucken, der Teenager möchte aber eigentlich, dass wir jetzt die Tür aufmachen und sagen, warum sagst du das denn? Lass mal hören. Und dann hören sie vielleicht, ja, haben keine Freunde oder schreiben nur Fünfen, wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, und dass wir dann ein offenes Ohr haben. Und es gibt einen Satz, nicht die Teenager müssen uns verstehen, sondern wir müssen die Teenager verstehen, weil wir waren schon mal Teenager. Die Teenager waren noch nie Eltern von Teenagern. Die können uns nicht verstehen. Und von daher ist mir das ganz wichtig, nicht, dass ich verletzt bin. Ja? Also meine Tochter hat mal im Wutausbruch gesagt, Mama, von dir habe ich ja wohl gar nichts. Die ganze Intelligenz habe ich von meinem Vater. Okay. Jetzt kann ich mich natürlich total verletzt fühlen und mich zurückziehen oder ich kann angreifen oder sie fertig machen oder sagen, sowas sagst du nie mehr zu mir. Oder vielleicht rutscht mir sogar die Hand aus. Und ich hatte dann aber wirklich in dem Moment den Humor auf meiner Seite und habe gesagt, okay, das kann schon sein, weil ich habe meine Intelligenz noch. Ja? Also daraufhin hat sie auch nicht mehr viel gesagt. Heute würde sie sagen, das habe ich nie gesagt, Mama. Aber in der Pubertät sagen Teenager was und wir Eltern auch. Wir verletzen uns gegenseitig so furchtbar. Ja, und hinterher wollen wir nichts mehr wissen davon. Und deswegen ist es gut, zum einen also nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, ja, sondern zu sagen, komm, das hat sie nicht so gemeint. Und natürlich hasst sie mich nicht, aber sie hasst vielleicht die Macht, die ich noch über sie habe, dass ich noch entscheiden kann. Sie will schon selber entscheiden, aber ich kann noch entscheiden. Diese Macht, die hasst sie, dass ich sagen kann, du bleibst heute hier, du gehst nicht auf die Party. Ja? Oder du machst jetzt den Computer aus. Das ist nicht gut für dich. Entdeckt ihr hier den Teenager? Ja, ne? Die ganzen Fledermäuse hängen mit Kopf nach unten und unser Teenager steht. Ja, das ist ein typisches Symbol für Teenager. Rebellisch, Eltern sind peinlich. Ja? Und ganz viele Eltern sagen, boah, die sind so egoistisch, die denken nur an sich. Ja, das stimmt ein Stück, aber ich denke mir, ein Teenager muss auch egoistisch sein. Wie soll er es schaffen, sich aus einem Nest loszureißen? Wie soll er es schaffen, zu gucken, wer bin denn ich eigentlich? Bin ich nur noch die Kopie meiner Eltern oder wo mache ich jetzt eigene Schritte? Sie brauchen auch dieses Gefühl, ja, ich darf mich um mich kümmern. Ich darf jetzt wissen und rausfinden, wer ich bin. Und ich kann nur sagen, wenn Sie es nicht in der Teenagerzeit machen und dürfen auch rebellisch sein, dann machen Sie es später. Und wehe den armen Ehen, wo die Männer und Frauen dann rebellisch werden. Ja, also einer unserer Söhne war auch so sanft in der Pubertät, ne, und der hat das dann in seinem praktischen Jahr nachgeholt. Ne. Da habe ich auf einmal gesagt, sag mal, bist du jetzt erst Teenager geworden? Das ist ja unglaublich, ne? Und er war verletzt, dass ich dachte, du bist jetzt ein Teenager. Aber da hat er die rebellische Phase durchgemacht. Aber ich war froh, dass er sie dann wenigstens mit 19 durchgemacht hat und nicht erst mit 25 oder 29, wenn er schon verheiratet ist. Ich habe immer dieses Bild in mir. Ich bin dieser dicke Balu, der Bär, und mein Kind ist der Mowgli. Und diese Szene aus Dschungelbuch ist, dass der Mowgli von Balu gezeigt hat, wie ein richtiger Bär ist. Wer sich an diese Szene erinnert, zeig mir doch mal, wie ein richtiger Bär ist. Und ich sage immer wieder meinen Kindern, okay, ihr kommt jetzt in die Pubertät, jetzt können wir kämpfen miteinander, jetzt dürfen wir diskutieren, ihr müsst sogar diskutieren lernen, ihr dürft mich in Frage stellen, wir werden diskutieren. Und es gibt Sachen, wenn du die besseren Argumente hast, kannst du gewinnen. Wenn ich die besseren habe, werde ich gewinnen. Und es gibt natürlich auch Dinge, da können wir darüber diskutieren und trotzdem bleibt meine Meinung. Zum Beispiel, du wirst es nicht erleben, dass deine Freundin mit dir zusammen im Zimmer schlafen darf, bevor du verheiratet bist. Da können wir darüber diskutieren und trotzdem wird meine Meinung da feststehen, weil mein Haus gehört Gott, unser Haus gehört Gott und wir möchten, dass in seinem Haus seine Regeln gelten. Und ich kann das nicht verhindern, dass du es irgendwo anders tust, aber in unserem Haus nicht. Und ich werde dafür sorgen. Und deine Freundin kann gerne bei uns übernachten, aber Nachtwanderung gibt's nicht. Und ich spreche es aus. Und wenn ihr diese Regel übertretet, dann wird es Konsequenzen haben. Dann wird sie vielleicht nicht mehr hier schlafen dürfen. Ja? Aber wir können diskutieren. Und das Schlimmste, was passiert, ist, wenn Eltern umfallen. Die Kinder wollen nicht, dass ihr umfallt. Wenn ihr für eure Überzeugung steht, für eure Regeln steht, dann achten sie euch. Vielleicht kämpfen sie mit euch. Aber sie wollen nicht, dass sie umfallen. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Eltern zum Beispiel in der Pubertät der Kinder dann gesagt haben, ja, wir haben aufgehört zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, zu beten. Und 2, 3 Jahre später sagen die Teenager, sag mal, warum haben wir eigentlich nicht mehr gebetet bei Tisch? Ja, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ihr wolltet das doch nicht mehr. Ihr habt doch gesagt, wir wollen nicht mehr beten. Nur weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr beten, habt ihr das aufgehört, obwohl ihr davon überzeugt seid? Versteht ihr, was dann passiert? Auf einmal versteht eine Verachtung. Und ich meine, ich habe auch sehr viel mit meinen Eltern gekämpft, habe auch sehr viel geweint mit meiner Mutter. Und meine Mutter sagte immer, weißt du, es macht gar keinen Spaß, dich zu erziehen. Kindererziehung ist anstrengend und Arbeit. Aber ich habe dich viel zu lieb, als dass ich dich laufen lassen würde. Und deswegen tue ich es. Aber es ist anstrengend und nicht schön. Und ich weine ganz viel darüber. Das habe ich meinen Kindern dann auch ab und zu mal gesagt, dass ich sie viel zu lieb habe, als dass ich sage, und das spüren Kinder. Und sie wollen nicht, dass ihr umfallt. Also bitte steht für eure Werte ein, die er aufstellt. Ich habe 3 Punkte, die ich euch mitgeben will. Erstens, schützt eure Kinder durch Verbote. Ja? Und ich habe jetzt hier ein paar Dinge aufgeführt, also kein Alkohol ab 16 oder die Spiele erst ab 16. Stellt Regeln auf, kontrolliert sie und haltet euch dran. Und jetzt im Bereich vielleicht Freundschaft, Liebe, Sexualität. Also eine Tochter ist mal zu ihrem Vater gegangen, hat gesagt, Papa, kann ich auf die Party gehen? Und er sagt, wo ist die denn? Ja, auf einem Bauernhof und wir hätten sturmfrei, die Eltern sind nicht da. Mein Freund würde mich abholen, wieder hier heimbringen. Und der Vater hat schon Grummeln im Bauch gehabt. Und dann sagt sie, erlaubst du mir das? Und er sagt, ja, ich rede da erstmal mit der Mama drüber. Wir haben oft so eine Salami-Verschiebetaktik, ja, und dann nächsten Tag kommt sie wieder und fragt und er sagt, oh nee, habe ich vergessen, muss ich noch mit Mama drüber reden. Naja, also bis kurz vor der Party hat er das immer noch nicht geklärt und dann sagt die Tochter, Mama, Papa, jetzt musst du es aber endlich mal klären. Ja, und dann sagt der Papa, ich verbiete es dir. Dann ruft der Freund an und sagt, wie sieht's aus, fährst du mit? Und sie sagt, nein, der Papa hat es mir verboten, ich darf nicht. Legt auf, fällt ihrem Papa um den Hals und sagt, danke, dass du es mir verboten hast. Da sagt er, jetzt verstehe ich gar nichts. Also hättest du mir 3 schlaflose Nächte sparen können, wenn du gleich gesagt hättest, du willst nicht. Und warum sagst du es denn nicht selber, du willst nicht? Dann sagt er, Papa, wie kann ich meinen Klassenkameraden sagen, dass ich da nicht hin will? Die halten mich doch alle für bescheuert. Aber ich kann so gut auf den blöden Papa schimpfen, der es mir verboten hat. Und da habe ich was begriffen. Es gibt eine Phase, da sind unsere Teenager noch nicht reif. Da wissen sie zwar, was gut für sie wäre, aber sie können es noch nicht selber vertreten. Und sie brauchen jemanden, hinter den sie sich stellen können und sagen, der ist es, ich bin es gar nicht. Und irgendwann treten sie raus und sagen so, jetzt kann ich selber sagen, ich will nicht rauchen, ich will nicht auf die Party, ich stehe dazu und wenn ihr mich ablehnt, ist es okay. Und bitte, bitte schützt eure Teenager für Verbote, wenn ihr empfindet, ist es richtig. Das zweite ist, seid Prellbock für eure Teenager, das war eben mit dem Balu der Bär, ne? Seid Prellbock, sagt, du darfst mit mir kämpfen, aber überlegt euch auch vorher, welche Felder ihr aufmacht. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich werde mich nicht streiten mit meinen Teenagern über Haarfrisur und über Kleidung, es sei denn, es ist gesundheitsgefährdend oder sie haben so einen weiten Ausschnitt. Aber ansonsten, das sind alles vorübergehende Sachen, da werde ich mich nicht mit ihnen drüber streiten. Aber es gibt Dinge, die sind mir wichtig und das muss man sich im Vorfeld überlegen. Welche Kampffelder machst du auf und dann steh auch dazu. Ja, Computer zum Beispiel, ganz wichtig. Wenn du sagst, eine Stunde am Tag, dann geh hinterher hin, kontrollier, sag, wir hatten eine Stunde gesagt, guckst es um, mach sofort aus. Und mein Sohn hat neulich mal zu mir gesagt, haben wir so über die Erziehung mal nachgedacht, und er sagte, Mama, du warst immer sehr konsequent, wir haben vorher was ausgehandelt und du hast immer kontrolliert. Und ich danke dir, dass du kontrolliert hast, dass du mich nicht hast laufen lassen, weil ich jetzt gar nicht gemerkt, dass ich schon wieder 2 Stunden dran bin. Und das dritte ist, ich möchte euch bitten, Vater und Mutter zu bleiben. Und nicht Freund und Freundin in der Pubertät. Das ist falsch. Ihr habt einen Erziehungsauftrag, mindestens bis ihr 18 seid. Ja? Und Erziehung heißt auch ein Stück Weitblick, bereit sein, auch die Schläge, sage ich mal, der Kinder anzunehmen, die dann sagen, boah, du bist vielleicht blöd und alle dürfen es, nur ich darf wieder nicht und so. Ja? Und ein junger Mann, der war 17, der hat mal zu seiner alleinerziehenden Mutter gesagt, wann hörst du endlich auf, meine Freundin sein zu wollen? Ich möchte eine Mutter, die mich erzieht und die mich verwöhnt. Und sie kam weinend zu mir und sagt, habe ich denn alles falsch gemacht? Ich wollte immer nur seine beste Freundin sein. Ich habe ihm alle meine Sorgen erzählt, er konnte mir alle seine erzählen. Ich sage, du hast ihn hoffnungslos überfordert. Das können Kinder nicht. Die haben so viel mit sich selber zu tun, die können nicht unsere ganzen Sorgen auch noch haben. Und ich glaube, das sind die Eckpunkte, verwöhnen und erziehen. Und dazwischen spielt sich gute Erziehung ab. Mein Ziel in der Kindererziehung ist, mein Kind dahin zu führen, dass es sein Leben eigenverantwortlich, aber für mich, weil ich als Christ lebe, in Abhängigkeit von Gott gestalten kann. Vielleicht hier so als Grafik, je kleiner die Kinder sind, desto mehr verkörpern wir für das Kind Gott sozusagen. Und je älter sie werden, desto mehr müssen sie in eine Eigenverantwortung von Gott hineinkommen, eigene Erfahrungen mit ihnen machen und eine eigene Beziehung zu ihm aufbauen. Wir machen die nächste Generation ehetauglich und deswegen ist es auch immer wieder eine Frage an uns, wie leben wir Ehe vor? Ist für mich die größte Herausforderung, auch in der Teenagerzeit. Wenn ich meinen Kindern beibringen möchte, kein Sex vor der Ehe, dann muss Ehe doch etwas Wunderbares sein, worauf es sich lohnt zu warten. Wenn sie aber an mir sehen, also Ehe ist ja die Hölle auf Erden, warum sollen sie warten? Warum sollen sie nicht so zusammenziehen? Ist doch einfacher. Also Ehe muss ein erstrebenswertes Ziel sein. Ich habe das mal hier mitgebracht, dieses Bild. Ja? Man sagt auch, Kindererziehung ist zwecklos, Kinder machen alles nach. Dem kleinen Jungen hat man nicht gesagt, du musst so laufen, dann läufst du wie Papa und Opa. Sondern der kleine Junge hat alles nachgemacht. Und so ist es eigentlich auch bei uns, wir machen nach. Und die Frage ist, wo haben unsere Kinder gute Vorbilder für gute Ehen? Und manchmal sage ich den Teenagern dann, wenn eure Eltern das nicht für euch sind, dann sucht euch andere Menschen, Großeltern, Paten, Jugendleiter, Pastoren, Lehrer, was auch immer. Ich war mal in einer Klasse, da habe ich gefragt, wer von euch möchte heiraten? Alle meldeten sich. Und ich denke, wow, 30 Kinder, alle meldeten sich. Dann habe ich den Lehrer angeguckt, habe gesagt, haben Sie da was mit zu tun? Und da sagte die Klassensprecherin, ja, ja, der schwärmt immer so von seiner Frau und seinen zwei Kindern. Da muss man Lust auf Ehe kriegen. Wo schwärmt ihr von euren Frauen, von euren Männern, von euren Kindern? Und wo sagt ihr nur, boah, es ist so anstrengend, Kinder zu kriegen, furchtbar. Ja, und was Kinder so alles hören. Und ich habe mal, ein kleiner Junge hat mal zu mir gesagt, ich werde nie Papa werden. Ich sage, was, du wirst nicht Papa werden? Nein, meine Mutter sagt immer zu mir, das ist so anstrengend. Ich bin so anstrengend, das tue ich mir nicht an. Ne? Sagte der schon mit 3 oder 4. Ich bin so anstrengend, das werde ich mir nicht antun. Antje, vielleicht kannst du die mal austeilen. Dankeschön. Mit den Teenagern bin ich durchgegangen. Zum einen, dass es wichtig ist, sich immer mal Ziele und Wege zu überleben im Leben. Ja? Welches Ziel hast du in deiner Teenagererziehung und wie könnte der Weg dahin aussehen? Einer meiner Söhne wollte Kfz-Mechatroniker werden. Der Weg dahin war, er musste mindestens die Klasse 10 haben, er musste bereit sein, sich zu bewerben, 3,5 Jahre eine Lehre machen, jeden Morgen hin, eine Zwischenprüfung, eine Endprüfung und nur wenn er bereit war, den Weg zu gehen, dann hat er das Ziel erreicht. Wenn man ein anderes Ziel hat, vielleicht wie ich Ärztin, ja, dann hat die Klasse 10 nicht gereicht, ich musste Abitur machen, da musste ich 6 Jahre studieren, da musste ich nochmal 4 bis 6 Jahre einen Facharzt machen, also vor diesem Weg liegt sehr viel Lernen. Und das, was mir immer wichtig ist bei den Teenagern, wir machen oft Unterschiede und sagen, die ist mehr wert als der. Aber eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seine Gaben entwickelt, wenn jeder das tut, was er kann, was er gut kann. Und dieser Sohn, das ist ein ausgezeichneter Kfz-Mechatroniker geworden, er hätte diesen Weg nicht gehen können, er hätte nicht, weil er nicht so gerne lernt. Er ist aber so praktisch begabt, kann jeden Motor auseinandernehmen und wieder zusammen. Und er kriegt in unserer Familie, obwohl er der Einzige jetzt ist, der nur Hauptschulabschluss hat, alle anderen haben Abitur, er kriegt so viel Wertschätzung von uns, weil er es einfach super gut kann. Und er muss nicht auch Abitur machen und Arzt werden. Aber das ist oft bei uns so, dass sie sagen, ja, also die Hauptschüler haben ja schon gar keine Chance mehr, gar keinen Selbstwert mehr. Aber ich glaube, wir als Eltern, als Lehrer, als Jugendleiter, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder ihre Gaben entdecken und die Wege zu den Zielen hingehen. Und dass wir ihnen ganz viel Wertschätzung mitgeben. Und die Frage im Zwischenmenschlichen ist halt, ist Ehe heute noch ein Wunsch unter jungen Leuten oder nicht? Also ich gehe meistens in die Klassen 8 oder 9 und wenn ich frage, ob ihr es glaubt oder nicht, 99% wollen heiraten. Es ist ganz tief in uns hineingelegt, dieser Wunsch, ich werde meinen Traumprinzen, meine Traumprinzessin finden. Wie es dann im Leben weitergeht, ist eine zweite Sache. Aber der Wunsch, der ist in uns. Der ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und die Frage ist, können wir schon etwas für unsere spätere Ehe tun? Wie werde ich beziehungsfähig? Wie werde ich ein Ich, eine reife Persönlichkeit? Wie komme ich vom Ich zum Du? Also unser Teenager ist A und er wird mal eh heiraten. Wie geht der Weg bis dahin? Manche von uns lernen eh schon sehr früh kennen. Für uns Eltern oft zu früh, ja, vielleicht schon im Kindergarten, in der Grundschule, Schule, in der Gemeinde. Wir denken, oh nein, jetzt geht das schon los. Jetzt ist er gerade erst 14 oder 15. Und dieser Mensch wird nie eine andere Beziehung haben und wird auch eh irgendwann heiraten. Und die Frage ist, wie kann das überhaupt gehen? Wie können die das schaffen, so lange dann auch mit dem Ausüben der Sexualität zu warten? Wie sieht Beziehung in dem Fall aus? Das, worauf ich euch oder worum ich euch bitten möchte, ist, wenn ein Kind sagt, ich habe jetzt einen Freund, dass ihr die Beziehung nicht von außen fester macht, als sie von innen ist. Ich erlebe ganz oft, dass dann gesagt, okay, ich habe jetzt einen Freund. Freund heißt für mich schon, aha, zukünftiger Ehepartner. Ja, ich behandle das Kind schon wie eine Schwiegertochter, wie ein Schwiegersohn. Ja, ehe die beiden sich versehen, sind die schon eingeladen zu allen möglichen Feiern, zu Festivitäten. Oh, ich habe jetzt Geburtstag, lad doch deine Freundin, deinen Freund mit ein. Ja, und sie merken, boah, von außen wird der Kreis immer fester gezogen. Dabei sind die zwei noch gar nicht so fest. Die haben nur einfach gesagt, ja, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, wir sind jetzt befreundet, mehr ist da noch gar nicht. Aber wir als Eltern machen von außen die Sache fester oder auch Großeltern. Ja, die Oma hat jetzt Geburtstag, ich kann da mit hin und so weiter. Und ich möchte euch einfach davor warnen, dass ihr eine Beziehung von außen fester macht, als sie von innen ist, weil irgendwann können die gar nicht mehr daraus. Und manchmal ist es schon, dass die Eltern von den beiden, ja, die bauen schon Beziehungen, die duzen sich schon, ja, und dann, ach du meine Güte, wie soll ich denn jetzt sagen, ich will gar nicht mehr mit dieser Person zusammen sein. Gibt einen ganz tiefen Schnitt dann auch in den Eltern. Also dieser Mensch lernt jetzt vielleicht, erst lernt er B kennen, sagt halt, okay, das ist meine Freundin, aber manchmal kriegen wir das auch gar nicht mit, wie sie sich verlieben, wieder entlieben, dann geht das wieder auseinander. Und jetzt hat vielleicht, diese Beziehung dauert jetzt schon 2 Jahre, ja, sie gehen zusammen in die Schule, aber A geht nach der Schule in die eine Stadt, C geht in die andere Stadt, es wird eine Fernbeziehung und irgendwann auch entwickeln sie sich auseinander und die Beziehung geht auseinander, dann lernt man vielleicht D kennen und irgendwann E, den man heiratet. Eine Katastrophe ist, dass der Durchschnittsmann heute mit 32 heiratet, Tendenz steigend, die Durchschnittsfrau mit 29. Und ich möchte Mut machen, dass die jungen Leute früher heiraten dürfen. Ich habe meinen Mann im Studium geheiratet. Und wir haben unseren Kindern auch gesagt, wenn ihr euch sicher seid, dann könnt ihr heiraten. Wir bezahlen euch das Studium, ob ihr jetzt verheiratet oder nicht. Ja, aber uns ist es Liebe, ihr seid verheiratet, ihr steht zueinander, auch vor der Welt. Und dann zieht ihr erst zusammen und von uns aus dürft ihr heiraten. Meine Schwester hat ihren Kindern gesagt, wenn ihr in dem Studium heiratet, zahlen wir die Hochzeit. Wenn ihr hinterher heiratet, gut, dann müsst ihr sie vielleicht selber zahlen, wir geben nur einen Zuschuss. Ja, wo sagen wir auch, okay, du denkst vielleicht, du musst erst heiraten, wenn du dein Studium schon fertig hast. Aber auch heutzutage in Deutschland, es gibt BAföG, ne, teilweise, die jungen Leute können damit gut leben. Und ich finde es immer traurig, wenn mir Leute sagen, ja, wir sind schon verheiratet, wir sind schon, leben schon zusammen, haben schon 2 Kinder, aber heiraten können wir uns nicht leisten. Ich sage, was, ihr könnt euch heiraten nicht leisten, warum denn? Also wir haben damals mit 24 Leuten geheiratet, das war nicht so sehr teuer. Warum muss es denn heute die Traumhochzeit mit 200 Leuten sein und jeder toppt den anderen? Müssen wir da nicht wieder zurückkommen? Heute geht es nicht mehr darum, verheiratet zu sein. Es geht darum, eine große Hollywood-Party zu machen. Und die wird immer gigantischer. Also meine Tochter, die ist jetzt 31, die war jetzt eingeladen nach Berlin zu einer Hochzeit. Die hat eine ganze Woche gedauert. Die haben ein ganzes Camp gehabt. Und die fanden das herrlich. Die haben dann noch eine Woche Urlaub zusammen gemacht. Also die toppen sich immer weiter und die haben teilweise Angst vor der Hochzeit, weil sie sagen, ich schaffe das nicht. Und wie soll ich das denn hinkriegen? Da heirate ich lieber gar nicht. Und ich glaube, das liegt auch an uns Erwachsenen. Wo sagen wir ihnen wieder, hört mal, man kann auch klein heiraten. Ja? Man kann auch mit 10 heiraten oder mit 20 oder nur mit der engen Familie. Und also wir haben relativ klein geheiratet und haben jetzt aber unsere Perlenhochzeit mit 30 Jahren sehr groß gefeiert. Das könnte man ja auch machen. Aber es geht oft heute nicht mehr um verheiratet sein. Wir wollten verheiratet sein, darum geht es gar nicht mehr. Es geht darum, eine Feier zu machen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da auch ein Stück gegenrudern. Also mein Ziel für meine Kinder, Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Mein Ziel für meine, das musst du gleich weitermachen, ist eine glückliche Sexualität in einer stabilen Partnerschaft. Und die Frage ist, wenn ich vorher schon die Sexualität hineinnehme in andere Beziehungen, was für Auswirkungen hat das auf meine eheliche Sexualität? Also wenn ich in die Schulen gehe, ich sage euch jetzt, wie es richtig ist, ihr müsst das so tun, wie ich das sage. Ich versuche zu sagen, ich nehme euch ernst in euren Bedürfnissen, auch in euren Wünschen, in euren Argumenten und ich bitte euch, dass ihr mich auch ernst nehmt. Und ich versuche euch jetzt zu erklären, warum ich diesen Standpunkt habe. Und überlegt mal, ob ihr vielleicht euren Standpunkt dann überdenken müsst. Also, ihr habt die Sexualität mit in diese Beziehung hineingenommen und die hat vielleicht 2 Jahre gedauert, eure erste große Liebe, also ihr habt die Sexualität als sehr schön erlebt. Aber ich habe euch ja gesagt, die Beziehung ist auseinandergegangen und ihr habt jemand anderen geheiratet. Was denkt ihr, was die schön erlebte Sexualität für eure Ehe später bedeutet? Könnte das vielleicht auch nicht so gut sein? Was meint ihr, was die Teenager dann sagen? Oder was würdet ihr sagen? Ja. Das Thema ist, man vergleicht, man kann vergleichen. Man ist schon geprägt mit einer sehr schönen Sexualität und A wird dann denken, oh, das war mit C so toll, das wird mit E genauso sein. Ja? Weil oft Sexualität heutzutage wie so ein Hobby gehandelt wird. Ein Hobby kann ich mit jedem ausführen, möglichst früh, mit möglichst verschiedenen Partnern, dann wird es immer besser und von daher sehe ich da gar keine Probleme drin. Ja, ich habe es doch sehr schön erlebt und jetzt kann ich es mit E genauso weiterleben. Aber E sagt dann, ich bin nicht wie C und ich will das nicht so. Wenn du jetzt mir immer sagst, mit C war es so einfach und so schön und machst doch genauso, das will ich nicht, dann blockiere ich und ich will das nicht. Und A fängt an zu vergleichen. Und spätestens, wenn die ersten Ehekräche kommen, dann sagt er, boah, mit C war das so einfach. Ne? Warum geht das jetzt mit E nicht so einfach? Ja, und ich habe das immer wieder mal, ich mache sehr viel Ehepaarseelsorge, dass das ein Grund ist, dieses Vergleichen können. Sagt er, warum habe ich das nur gemacht? Warum habe ich nur die Beziehung mit dieser Frau gehabt? Ja, das macht jetzt meine eheliche Sexualität so schwierig. Wenn ich die Erfahrung nicht hätte, würde ich mit dieser Frau die Sexualität jetzt ganz neu entwickeln, entdecken und wir hätten die Probleme nicht. Und das ist was, woran Jugendliche überhaupt nicht denken, dass selbst positiv erlebte Sexualität für meine spätere Ehe negative Auswirkungen haben kann. Nicht muss, aber kann. Es kann negativ sein. Der andere Fall ist vielleicht, ich habe negative Erfahrungen gemacht. Ja? Immer wieder sagen mir Teenager, ich will ja nur einmal Sex haben. Ich will mitreden können. Der Nächste, der durch die Tür kommt, mit dem könnte ich es machen. Ja? Oder ich mache jetzt mal einen One-Night-Stand. Oder was weiß ich versuche jemanden rumzukriegen, um mit dem zu schlafen. Und der andere denkt, der meint mich, meint er mich aber gar nicht. Also eine Verletzung. Bis hin dazu, ich kenne die Geschichte eines 17-jährigen Mädchens, die gesagt hat, ich will auf jeden Fall mit dem Ausüben der Sexualität warten. Lernt einen jungen Mann kennen, der ist wunderbar zu ihr, liebevoll, 7 Monate, tolle Beziehung. Sieht schon so aus, als wenn es Richtung Ehe geht. Und er sagt dann zu ihr, weißt du, das Pünktchen auf dem I wäre, wenn du mir beweist, du liebst mich wirklich, du schläfst mit mir. Und sie sagt, du weißt doch, ich will das nicht. Ich will erst mit dir schlafen, wenn wir verheiratet sind. Ja, sagte, aber wir bleiben doch zusammen und das ist doch gar kein Problem und so. Sie lässt sich irgendwann überreden und danach meldet er sich ab. Er hat sie erobert und er lässt sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Und hinterher erfährt sie über seinen Freund, dass die zwei Jungs eine Wette geschlossen haben. Wer schläft als erstes mit einer Jungfrau, der kriegt 50 Euro. Ganz tiefe Verletzung in dem Bereich. Und wir haben oft so romantische Vorstellungen, ja, wenn sich doch zwei lieben und dann können sie doch die Sexualität auch praktizieren. Aber die Sexualität hat so viele negative Seiten auch, so viele negative Aspekte, so viel Machtkampf auch in sich, was dann massive Auswirkungen auf meine eheliche Sexualität haben kann. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, ist das unser Ziel? Können wir uns darauf einigen? Das mache ich mit den Jugendlichen auch. Ja, das ist mein Ziel, das will ich. Ich möchte eine gute Sexualität später haben, in einer stabilen Partnerschaft, in einer Ehe. Und danach gehen wir die ganzen Argumente durch und gucken, was von den Argumenten hält dann denn noch. Vielleicht noch einen kurzen Seitenhieb zu der Frage, welche Fähigkeiten brauchen Teenager? Da will ich nicht ausführlich drüber eingehen. Ich habe euch aber ein Blatt ausgedruckt und ihr könnt euch überlegen, was können meine Teenager, was nicht, weil ich glaube, das sind alles Fähigkeiten, die sie brauchen. Und besonders Kommunikationsfähigkeit haben unsere Teenager heute ganz schlechte Karten, weil sie mit WhatsApp, mit Facebook immer nur ganz kurz kommunizieren. Sie treffen sich zwar, aber sie schreiben sich, sie gucken sich nicht an, sie lernen nicht, wie die Gestik ist, wie die Botschaft ist, die mit ist. Und eigentlich ist in jeder Botschaft nur 5% machen die Worte aus. Und die machen das aber zu 100%. Ja, die Körperhaltung, die Gestik, die Tonlage, alles das üben die gar nicht mehr. Die werden gar nicht mehr gut trainiert in Kommunikationsfähigkeit. Eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir ihnen beibringen müssen. Also wir hatten zum Beispiel jeden Freitagabend war Familienabend. Da haben wir miteinander kommuniziert. Wir haben gespielt miteinander, wir haben Filme geguckt, wir haben geredet, haben schön miteinander gekocht. Ja, das war Familienzeit, Kommunikationszeit. Und wir haben sie wirklich gelehrt, dass das eine Art der Kommunikation ist, eine tolle. Ich meine, ich bin noch groß geworden, da gab es kein Handy, da gab es keinen Computer, nichts. Meine Kinder sagen, aus welchem Zeitalter kommst du denn? Du hast eine Doktorarbeit auf der Schreibmaschine geschrieben. Ja, sage ich, kein Internet. Das geht nicht, Mama, so kann man nicht leben. Doch, ich guck mal, ich lebe immer noch. Ja? Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr in Urlaub, mein Sohn Josua sagte, Mama, sag den Teenager-Eltern, eine Woche im Jahr wenigstens sollen die mit ihren Eltern und Kindern in Urlaub fahren und kein Handy, kein Computer, kein Smartphone. Ich sage, Josua, das werden die Eltern nicht aushalten. Welcher Vater hält das aus? Nicht abends nochmal eben schnell E-Mails checken. Wer hält das aus? Hält keiner mehr aus. Aber mein Sohn gibt euch den Rat, der ist jetzt 23, der sagt, bitte sagt das den Teenager-Eltern, das ist ganz wichtig, ihr habt uns das beigebracht. Ja, dass man mal 3 Wochen ohne Handy auskommen kann. Wir denken immer, das geht gar nicht. Konfliktfähigkeit, dass sie das trainieren, ja. Anpassungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, ganz wichtig. Lehrt eure Kinder, Entscheidungen zu treffen. Ganz, ganz wichtig. Und ich leide darunter, dass Teenager die Klasse 10 fertig haben, Abitur haben und sagen, was willst du werden? Keine Ahnung. Ich sage, ihr habt so viel Ferien. Ja? Nehmt doch die nächsten Sommerferien mal. Überlegt mal, welche Gaben, welche Stärken. Also macht einen Test und dann macht ihr mal ein Praktikum. Ja? Geht mal 3 Tage zum Logopäden, 3 Tage in der Rechtsanwaltpraxis, 3 Tage zu einem Psychologen. Guckt doch mal oder zu einem Arzt oder was. Was könnte euch interessieren? 3 Tage in der Werkstatt. Selbst wenn das hinterher nicht braucht. Ihr habt mal gesehen, wie ein Ölwechsel gemacht wird und so. Wie man Reifen wechselt und. Lehrt eure Kinder, entscheidungsfähig zu sein, sich zu überlegen, wie sieht Plan A aus, wie sieht Plan B aus, wo kriege ich Informationen her. Ja, es ist so wichtig. Und die meisten Teenager sitzen da, es ist mir egal. Die sitzen wie in der Warteschleife. Warten immer nur auf ihren Traumprinz, ihre Traumprinzessin. Sind nur was wert, wenn sie einen Freund haben. Und ich sage mir, ihr seid so viel wert ohne Freund. Ihr könnt jetzt so viel machen, was ihr nicht mehr machen könnt, wenn ihr in Beziehung steht. Ja, ich meine, das ist ja auch nicht der Idealfall, vielleicht im Kindergarten schon seinen zukünftigen Mann kennenzulernen. Ja, wenn es so ist, okay, musst du damit leben. Und man darf natürlich den Ersten heiraten. Ne? Eine Mutter sagte mir zu mir, ich sag meiner Tochter, heirate ja nicht den Erstbesten. Ja, ich sage aber, wenn es der Richtige ist, Pech gehabt, oder? Natürlich, wenn es der Richtige ist, festhalten, ne? Nicht mehr weitersuchen. Aber die meisten erleben es doch auch anders und dann warte doch nicht immer nur. So viele warten nur und tun nichts. Ja? Wie viel Klavier hat mein Sohn gespielt, als er noch keine Freundin hatte? Der andere ist ins Ausland gegangen, hatte noch keine Freundin. Wenn sie es haben, tun sie es nicht mehr. Also motiviert eure Kinder, du bist wertvoll, du bist kostbar. Lerne, mache, treff gute Entscheidungen. Überleg mal, welches Instrument du noch lernen kannst oder. Übernimm Verantwortung, auch ganz wichtig, dass wir ihnen Verantwortung übergeben. Mein Sohn hat mal gesagt, da wurde in der Gemeinde gefragt, wer von den Frauen kann einen Kuchen backen für unser Gemeindefest? Mein Sohn, 8 Jahre alt, stupst mich an, sagt, warum hat die Frau gesagt, Männer können das nicht? Nee, ich sage, das hat sie nicht gesagt. Ja, aber sie hat gesagt, nur Frauen sollen Kuchen backen. Können das Männer nicht? Können das Kinder nicht? Ich sage, was willst du denn jetzt sagen? Möchtest du auch einen Kuchen backen? Ja. Ja, und er hat dann die Frau angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne 2 Nusskuchen backen. Ich kann das schon. Ich bringe den mit. Und dann hat er am Mittwoch gesagt, Mama, hast du schon eingekauft? Ich wollte einen Nusskuchen backen. Ja, ich habe eingekauft. Freitag hat er den Nusskuchen gebacken, Samstag hat er ihn hingebracht. Und dann sitzen wir zusammen im Auto zurück und dann sagt er, Mama, weißt du, warum ich das kann, Nusskuchen backen? Nee, sag ich, warum? Weil ich eine Mama habe, die hinter mir steht. Nicht die es macht, die hinter ihm steht. Er wusste genau, selbst wenn das Ei auf den Boden fällt, ich schimpfe nicht. Und es gibt zu viele Männer und Frauen, die perfektionistisch sind, die sagen, in meine Küche kommt keiner rein oder in meine Werkstatt kommt keiner rein. Oder dann baut der Papa mit dem Sohn eine Kugelbahn, aber er lässt den Sohn gar nichts machen, weil es ist nicht so perfekt, wenn der Sohn das macht. Und wir müssen es lernen, sie zu fördern, ja, ihnen die Verantwortung zu übergeben, ganz wichtig. Oder Fähigkeit zum Verzicht, ne, wie ist das bei euch mit Fasten und Beten? Lernen die Kinder das bei euch? Können Sie verzichten auf Facebook? Können Sie verzichten auf Internet, auf Computer? Unsere Kinder erleben das bei uns. Wir beide fasten zum Beispiel jeden Donnerstag den ganzen Tag, trinken nur Wasser und fasten für Ehen in unserem Land. Weil ich bin mal baden gefahren, da saß ich einem Mann gegenüber und habe ihm Gummibärchen angeboten. Und dann sagt er, tut mir leid, ich faste heute. Oh, sag ich, Sie sind auch Christ, das ist ja schön. Wofür fasten Sie denn? Und dann sagt er, nein, ich bin kein Christ, ich bin Satanist. Ich sage, und wofür fasten Sie? Dass christliche Ehen kaputt gehen. Jeder von uns Satanisten hat eine Liste von 20 Ehen, Christen, und wir beten dafür, dass Satan sie kaputt macht. Ich war so geschockt, ich konnte gar nichts mehr sagen. Und dann habe ich gesagt, wo sind wir Christen, dass wir fasten und beten, dass Gott diese Ehen rettet, dass Gott die Ehen bewahrt, dass Gott neue Ehen stiftet? Ich mache euch Mut, zu beten und zu fasten. Das ist interessant. Also meine Kinder, die sehen das jetzt jeden Donnerstag, dass ich nichts esse. Und jeden Donnerstag wieder, ach ja, du fastet wieder für Ehen. Ja, ich sage, ich bete intensiv dafür, dass Gott eure Ehen stiftet und dass Ehen in unserem Land Bestand haben. Und ich frage Gott namentlich, wen möchtest du, den ich vor dich bringe? Manchmal ist es die Angela Merkel, manchmal ist es mein Nachbar, manchmal ist es mein Pastor. Ja, ich sage, wo sind gerade Ehen gefährdet? Wo soll ich eintreten dafür, dass Ehen in unserem Land wieder Bestand haben?
Ja, lasst euch zeigen von Gott, wofür ihr beten und fasten könnt. Und in der Bibel steht, warum fastet und betet ihr nicht? Und wir haben, also das ist das, was ich beobachte, Land auf, Land ab, verloren zu fasten. Ganz wenige, die sagen, das und das habe ich erlebt durch Fasten und Beten. Vielleicht auch ein Tipp für euch als Gemeinde. Guter Umgang mit Gefühlen, ganz, ganz wichtig, sie zu lehren. Wenn Kinder klein sind, lokalisieren sie alles in den Bauch. Ich habe Bauchschmerzen. Ja? Und wir müssen ihnen helfen, herauszufinden, was sind es denn für Gefühle. Und ich hatte zwischen 15 und 17 eine Beziehung zu einem jungen Mann, also so auch eher so locker. Und ich bin dann für 2 Wochen nach England gefahren. Als ich wiederkam, hatte ich einen Brief im Briefumschlag. Liebe Ute, du hast ja so wenig Zeit für mich, deswegen mache ich Schluss mit dir und ich bin jetzt mit deiner Klassenkameradin Ulrike zusammen. Ich las den Brief, die Tränen liefen mir runter und meine Mutter fragte mich, warum weinst du? Ich hätte sie killen können. Ist ja so eine blöde Frage, weil mein Freund mich verlassen hat. Nee, nee, sagt sie, so einfach ist das nicht. Ich bitte dich, geh doch mal auf dein Zimmer und überleg wirklich, warum du weinst. Ist es, weil es der absolute Traummann gewesen wäre, den du heiraten wolltest? Das habe ich ja, nee, der wird Lehrer, ich wollte einen Arzt heiraten. Nee, der absolute Traummann ist es nicht. Okay, ist es, weil du jetzt keinen mehr hast? Du kannst jetzt nicht mehr sagen, ich bin schon was wert, ich habe schon einen Freund. Nee, das war es auch nicht. Ja, jetzt hast du keinen mehr zum Ausgehen, keinen, der dir kleine Geschenke macht. Nee, ist es auch nicht. Ja, jetzt hatte ich es, die Klassenkameradin natürlich, ne, an den ich ihn abgeben musste. Nee, verletzter Stolz war es auch nicht. Ja, ich dachte, warum weine ich so? Und ich bin eine Frau, ich liebe Versprechen und ich halte Versprechen. Und wir hatten uns damals versprochen, wenn unsere Beziehung auseinandergeht, dann sagen wir es uns Auge in Auge. Wir schreiben keine SMS, kein WhatsApp, gab es damals noch nicht, keinen Brief, ja, sondern wir sagen es uns. Und ich habe meinen Kindern auch gelehrt, Beziehungen können einen Anfang und ein Ende haben, aber macht ein gutes Ende. Lasst die nicht so auslaufen nach dem Motto, ja, ich halte mal fest und suche schon mal weiter, ja, sondern macht auch einen Schlussstrich in Beziehungen. Und dann habe ich ihn angerufen, ich habe gesagt, ich möchte mit dir sprechen und habe ihn dann konfrontiert. Warum hast du einen Brief geschrieben? Wir hatten uns doch versprochen, es uns Auge in Auge zu gehen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, warum er mir einen Brief geschrieben hat und mir nichts nicht Auge in Auge gesagt hat? Hm? Es ist einfacher. Ich hatte Angst vor dir, hat er gesagt. Ich hatte Angst vor dir, vor deinen Reaktionen. Wenn du jetzt losgebrüllt hättest oder geheult hättest, ich hätte nicht gewusst, damit umgehen. Das ist wieder diese Unreife, ja, die uns dann zu Dingen bringt. Und es ist ein Stück unserer Aufgabe, hinterzufragen, warum bist du wütend? Warum bist du traurig? Guck mal hin. Und das Schöne ist, wenn ich das mache, dann kann ich sehen, okay, das war die Ursache, ich kann sie bereinigen und ich kann weitergehen. Und ich habe nicht einen Rucksack, der immer schwerer wird an Beziehungen und irgendwann sage ich mir, ich bin beziehungsunfähig. Nein, bist du nicht. Nur du hast nicht hingeguckt, du hast nicht aufgearbeitet. Ja? Und das, was ich unseren Kindern auch immer gesagt habe, wenn ihr Beziehungen eingeht und ihr merkt, ihr seid jetzt in dem Alter, wo es auch in eine Ehe münden kann, ihr merkt, okay, das ist ganz nett mit dieser Person, aber ich werde sie definitiv nicht heiraten, dann macht bitte Schluss. Weil ihr nehmt der anderen Person sonst die Chance, in einer guten Zeit jemanden zu finden, mit dem Ehe möglich ist. Und ich erlebe das besonders in der Welt, dass die teilweise 10 Jahre miteinander zusammen unterwegs sind, einer von beiden definitiv sie nicht heiraten will, oder ihn, und dann Anfang 30 wird gefragt, wie sieht das denn aus mit Heirat? Und dann sagt der andere, wie heiraten, habe ich dir das versprochen? Hör mal, wir sind seit 10 Jahren zusammen, da kann man doch von ausgehen. Nein, kann man nicht von ausgehen. Wir müssen reden miteinander. Und das finde ich unehrlich. Und dann, gerade besonders, wenn es die Frau betrifft, ne, die dann Anfang 30 auf einmal wieder solo ist, dann denke ich, wie soll ich denn bis 35 jetzt einen Mann kriegen? Wie soll ich dann Kinder kriegen? Mit ab 35 geht die Kurve gerade ganz massiv runter. Wenn er es aber vor 10 Jahren gemacht hätte, hätte sie die Chance gehabt, noch einen Partner zu finden. Und das habe ich meinen Kindern immer wieder gesagt, vor allen Dingen auch meinen Söhnen, weil die Söhne haben ja Zeit ohne Ende, ja? Die können ja auch mit 40, 50 noch Papa werden. Aber die Töchter nicht. Und meine Tochter hat mir mal einen Brief geschickt von einer Journalistin, der war abgedruckt, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung. Mama, warum hast du mir nicht gesagt, dass es für alles eine Zeit gibt? Sie war jetzt 40. Es gibt eine Zeit zu heiraten, es gibt eine Zeit Kinder zu kriegen, es gibt eine Zeit Karriere zu machen. Du kannst es nicht beliebig rumdrehen. Ich bin jetzt 40. Ja? Und ganz viele Mütter sind das dann, die vielleicht sehr früh Kinder gekriegt haben, keine Karriere gemacht haben, darunter unendlich leiden und ihre Töchter impfen, auf jeden Fall Karriere erstmal zu machen, nicht zu heiraten, nicht schon Kinder zu kriegen, wert erstmal was. Und dann kriegen sie den Bumerang genau zurück. Oft geht das Pendel von der einen zu der anderen Seite. Also es gibt für alles eine Zeit. Umgang mit Wut, ganz wichtig. Und in Amerika hat man Untersuchungen gemacht und hat gesagt, 2/3 aller Teenager gehen gut durch die Pubertät, mal vielleicht ein bisschen traurig, mal auch eine Leistungskneipe, aber eigentlich werden sie gut erwachsen. 1/3 hat Probleme, die können A, nicht mit Gefühlen umgehen, besonders nicht mit Wut. Und das Zweite ist, sie haben kein Selbstwertgefühl. Und als ich das hörte, kam meine Tochter in die Pubertät und ich dachte, die hat beides nicht. Das kann ja heftig werden. Die hat kein Selbstwertgefühl, sie war so 1,64 und sagt, Mama, als laufender Meter werde ich hier nicht durch die Welt laufen. Wenn ich nur 1,64 bleibe, will ich nicht leben. Ein bildhübsches Mädchen, bildhübsch. Und daran merkt man, Selbstwertgefühl ist nicht objektiv messbar, ist etwas, was in mir ist. Ich muss lernen, mich selber anzunehmen, mich selber schön zu finden. Die Frage ist, wer bin ich? Oft wird sehr viel Negatives über uns gesagt. Zum Beispiel, dieses Mädchen fragt sich, wer bin ich? Und sagt dann, naja, der Niklas sagt, meine Nase ist zu lang. Die Gina, die ist schöner, die hat Locken, ich nicht. Der Lukas sagt, ich habe Segelohren. Die Julia sagt, ich bin zu dick. Und der Pascal sagt, mein Hals ist zu lang. Und schon wird aus einem hübschen Mädchen ein hässliches Mädchen. Ich hatte eine Pflegetochter von 15 Monaten bis 4 Jahren. Dann ist sie nach Hause gegangen zu ihrem Vater, der hatte wieder geheiratet. Und mit 15 Jahren, als sie 15 war, ruft mich ihr Vater und sagt, Ute, kannst du mal in die Klinik kommen? Ich sage, was ist denn passiert? Er sagt, ganz furchtbar, die Nicole hat versucht, sich das Leben zu nehmen heute. Kannst du kommen auf die Intensivstation? Und ich bin hingefahren und habe gesagt, erstmal will ich dir sagen, ich kann das verstehen. Also ich habe auch oft als junges Mädchen gedacht, das Leben ist mir zu schwer, ich will gar nicht mehr leben. Aber ich habe halt nie Hand an mich gelegt. Also ich kann dich verstehen, aber warum, was ist passiert? Und dann sagt sie, ach weißt du Ute, über mich wird immer so viel Negatives gesagt und ich war es jetzt leid. Und heute Morgen hat ein Junge zu mir gesagt, Nicole, du bist eigentlich ein hübsches Mädchen, wenn du nicht so einen fetten Arsch hättest. Und da habe ich gedacht, Schluss, Ende der Fahnenstange, ich gehe nach Hause, ich nehme mir alle Tabletten, die ich finden kann und ich bringe mich um. Ich will nie wieder was Negatives hören müssen. Was würde ein Mädchen mit einem guten Selbstwertgefühl sagen? Genau, guck deinen eigenen an, ja? Oder interessiert mich nicht, was du sagst oder so. Aber es gibt Mädchen, besonders Mädchen, die fangen jedes Pfeil auf. Jeden Pfeil fangen die auf. Und sagen, ja, ist doch klar, aus mir wird nie was oder ich werde nie einen Mann abkriegen oder. Und das eine, was ich euch mitgeben will, ist, Pubertät ist nicht leicht. Für Eltern nicht und für Kinder nicht. Aber wenn ihr euch mit eurer besten Freundin unterhaltet über eure pubertierenden Kinder, tut es nicht zu Hause. Tut es im Wald, tut es bei der Freundin von mir, nee, auch nicht. Tut es irgendwo, wo euch garantiert niemand hören kann. Weil ich kenne die Geschichte einer jungen Frau, ich treffe sie mit 21, sie ist geschieden, hat mit 18 geheiratet. Ich sage, sag mal, warum hat deine Ehe nur so kurz gehandelt? Ja, sagt sie, als ich 15 war, habe ich ein Gespräch meiner Mutter belauscht mit ihrer besten Freundin. Und da hat meine Mutter zu ihrer Freundin gesagt, meine Tochter, die ist so hässlich, die wird wahrscheinlich nie einen abkriegen. Ich war damals voller Pickel und ich habe daraufhin den erstbesten Jungen, der mir einen Heiratsantrag machte, geheiratet. Ich habe ihn nicht geliebt, aber ich wollte meiner Mutter beweisen, dass ich einen abkriege. Versteht ihr? Das, was die Mutter gemacht hat, ist nicht gut. Auch wenn sie keine Ahnung hatte, dass ihre Tochter das gemacht hat. Manchmal sagen wir es ja auch dem Kind selber. Ja? Im Moment bist du so hässlich, du kriegst wahrscheinlich keinen ab. Das ist natürlich noch schlimmer. Aber die Reaktion der Tochter, die hat ihr Leben kaputt gemacht. Also das, was andere an mir antun, ist schlimm. Aber meine Reaktion auf den, die wird mein Leben kaputt machen. Und da müssen wir unseren Kindern mithelfen. Und deswegen, du darfst dich auch über deinen Teenager ausholen bei deiner Freundin. Aber tu es bitte so, dass es niemand hört. Auch wenn ihr Eltern miteinander über die Kinder redet, tut es nicht zu Hause. Das Haus hat Ohren und die Kinder kriegen viel mehr mit, als ihr denkt. Geht in den Wald, sodass ihr genau wisst, unsere Kinder können es nicht hören. Ja? Also das ist mein Rat an uns. Und ich denke immer, wir brauchen unsere Klagemauern auch. Das ist auch okay. Bis hin dazu auch, also ich war mal in einer Situation, da habe ich gesagt, ich hasse diese Tochter, ich kann nicht mehr. Und ich war ehrlich, ich habe es losgelassen vor einer anderen Frau und damit konnte wieder neue Liebe fließen. Ich war ehrlich vor Gott, ich habe meine Kapitulationserklärung gemacht, ich sage, ich habe nichts mehr. Aber Gott ist Liebe und er gibt so gerne, wenn du sagst, bitte gib mir neue Liebe für dieses Kind. Ich habe sie nicht mehr, ich weiß nicht, warum sie verloren gegangen ist, aber im Moment habe ich nichts mehr. Ja? Und das, was auch ist, man kann die Festplatte neu löschen, also man kann sie löschen und neu formatieren lassen. Also ich habe mal den Rat gekriegt, denke eine Woche mal nichts Negatives über dein Kind. Guck nur die positiven Seiten an. Dann sagst du vielleicht, das geht nicht. Doch, ich sag dir, es gibt keinen Kaktus ohne Blüten. Es gibt es. Und du musst wieder neu die Augen, du musst diese Negativbrille absetzen. Auch dieses Kind, ja, auch gerade wenn du vielleicht ein ADHSler-Kind hast, ja, auch dieses Kind hat wunderbare Seiten. Und lass sie dir von Gott wieder neu zeigen. Lass deinen Computer neu formatieren. Es gelingt auch mit Ehemännern, es gelingt auch mit Ehefrauen. Ja, also eine Woche mal nichts Negatives denken und du wirst sehen, oh, meine Augen öffnen sich neu. Vielleicht eine kurze Sache. Neulich war mein Mann, der hatte morgens, war noch da. Und dann sagt er, Ute, wir wollen noch zusammen frühstücken. Was hältst du davon? Kannst du mir nicht Spiegelei und Speck machen? Da hatte ich ja nun überhaupt keine Lust drauf. Ich dachte, nee, ich habe eigentlich an Müsli gedacht. Ich wollte jetzt Müsli schnibbeln mit ganz viel Obst. Ach, sagt er, ich hätte so Lust auf Speck. Aber na gut, dann essen wir eben Müsli. Und dann bin ich in die Küche gegangen und es war mir so, wenn dieser Mann jetzt nicht mein angetrauter Mann wäre, sondern ein Freund, ein Sohn, wie gerne würde ich ihm Spiegelei mit Speck machen. Nur weil er jetzt schon mein Mann ist, muss er jetzt Müsli essen. Und an dem Tag habe ich beschlossen, und das ziehe ich jetzt weiter durch, dass ich werde ihn immer so behandeln, als wenn ich ihn noch für mich gewinnen wollte. Und ich habe ihm Speck mit Rührei gemacht und der Mann ist unter meinen Händen zerflossen. Vor Liebe. Also ich kann euch nur den Rat geben, behandelt ihn nicht wie etwas, was sowieso schon immer da ist und immer da bleiben wird. Gewinnt ihn jeden Tag neu. Ich glaube, so gelingt Ehe, wenn wir unsere Ehepartner jeden Tag neu gewinnen. So. Nee, was ist das denn? 3,9 will ich doch. 3,9 macht er nicht. Ach, das ist doof. Muss ich mal schnell durchklicken. Eigentlich macht er immer, wenn ich 3,9 mache, Enter. Aber er will nicht. Nee, der will nicht. Dann muss ich, tut mir leid, mal eben ganz schnell durchklicken, wo wir gerade sind. Für euch Wiederholung. Na, die haben wir schon alle, ne? Das wisst ihr schon alles, was er mit euren Teenagern macht. Zu Hause dürft ihr dann, langweilig. Hm? Unterhalten, wie meinst du das? Macht er gar nichts mehr. Jetzt hört er auf. Das habt ihr auf eurem Blatt. Das ist eine Hausaufgabe, die ich euch gebe, dass ihr mal überlegt, was kann mein Kind, was kann es nicht. Eure Kinder, wenn ihr Teenager-Kinder hier in der Gemeinde habt, die haben das gestern auch gemacht. Ja, könnt ihr auch als Ehepaar machen. Es ist ein wunderbarer Eheabend, euch einzuteilen gegenseitig, darüber mal nachzudenken. Und dann ein Ziel zu formulieren. Zum Beispiel, ich hatte ein Ziel, mein Kind war nicht konfliktfähig. Also habe ich überlegt, wie können wir das schaffen? Wir haben jeden Tag mit Ärgerlich nicht gespielt. Ne? Ein Sohn war nicht kommunikationsfähig. Ne? Der hat immer nur so gemacht. Ne? Da habe ich jeden Tag mit ihm geübt, Kommunikation. Fähigkeit heißt, du kannst es trainieren. Mach sie zu einer reifen Persönlichkeit. Ganz wichtig. So, jetzt haben wir das Dreieck der Liebe. Wie entsteht eine Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Jungen und Mädchen? Manchmal fängt es mit einer Freundschaft an. Zwei sind zusammen in der gleichen Gemeinde, in der gleichen Jugendgruppe, in einem gleichen Hobby, in der Schule. Es entwickelt sich eine Freundschaft wie zwischen Bruder und Schwester. Was mir dabei immer ganz wichtig ist, dass sie Geheimnisse behalten. Ja? Also wenn ich jetzt jemandem anvertraue, du, ich bin in Anton verliebt, ne? Dass er nicht am nächsten Tag steht in der Tafel, Ute und Anton sind verliebt. Ne? Furchtbar. Ich habe dir das doch anvertraut. Warum bringst du es jetzt weiter? Also, dass man Geheimnisse behält. Und ich habe auch meinen Kindern immer gesagt, ich werde niemals dein Briefgeheimnis öffnen. Ich habe keine SMS von meinen Kindern heimlich gelesen, keinen Brief heimlich gelesen, das wussten sie, kein Tagebuch. Ich habe sie gefragt, wenn ein Brief kam, der mich interessierte, darf ich ihn lesen, willst du ihn mir geben? Wenn sie gesagt haben, nein, habe ich gesagt, nein, du kannst dich darauf verlassen, ich werde nicht, wenn du jetzt in der Schule bist, in dein Zimmer gehen, ihn trotzdem lesen. Das haben sie mir hoch angerechnet, bis heute ist es so, dass ich es mache. Es kann sein, dass dann eine neue Art der Liebe irgendwann dazukommt. Auf einmal sehe ich den anderen mit anderen Augen, das Verliebtsein. Ich frage die Teenager, ist Verliebtsein wahre Liebe oder nicht? Und eigentlich alle sagen, nein, ist keine wahre Liebe, ist ein Gefühl. Ist wie so eine Starterfunktion. Es kann auch mit Verliebtsein anfangen. Ja? Jemand kommt durch die Tür und du sagst, der oder keiner. Das kann sogar in Ehe führen. Also ich bin ein lebendiges Beispiel. Ich bin ins dritte Semester Medizin gekommen, mein Mann sieht mich durch die Tür kommen, sagt seinem Freund, die gehört mir. Und der sagt, wie, die gehört mir? Ja, die junge Frau, die ist doch neu da im Semester, ne? Die gehört mir. Ich versuche erstmal mein Glück. Und wenn sie nicht will, dann kannst du ja dein Glück versuchen. Aber erstmal gehört die mir. Und eine Woche später hat er seinem Bruder gesagt, ich habe die Frau kennengelernt, die ich heiraten werde. Da hatte der noch kein Wort mit mir gesprochen. Und ich hatte keine Ahnung. Das ist das Problem. Es trifft nur einen. Wie der Blitz trifft es nur einen. Und dann ist die Frage, habe ich genug Geduld, den anderen für mich zu gewinnen? Ne? Er kriegte dann raus, ich esse sehr gerne Kuchen, also hat er mir Kuchen mitgebracht und so weiter und so fort. Naja, und irgendwann habe ich dann auch meine Augen auf ihn geworfen. Ne? Schmetterlinge, die flattern die ganze Zeit im Bauch herum und du bist schuld. Habt Verständnis, wenn eure Teenager verliebt sind, dass sie keine Lust haben, den Mülleimer rauszubringen. Keine Lust haben, Vokabeln zu lernen. Und bei uns hieß es dann immer, ach, du hast keine Lust dazu, kein Problem, mach's ohne Lust. Meinst du, ich habe jeden Tag Lust zu kochen, jeden Tag hier zu putzen? Ich muss auch ganz viel ohne Lust machen. Schon der stehende Satz bei uns, wenn ich mal sage, dazu habe ich keine Lust, ach Mama, mach's doch ohne Lust. Also die Retourkutsche kommt natürlich dann. Die Verliebten sind sehr kreativ, sehr romantisch, ne? Ich liebe dich, gar kein Thema. Sie geben viel zu viel Geld aus für Geschenke. Ne? Spätestens dann musst du denken, oh, bei meinem Teenager tut sich was. Sie haben eine romantische Brille auf, ja? Denken, der andere ist fehlerlos. Ne? Nie wird er mich verlassen und verletzen. Die Frau Dr. Teno ist eine Psychologin, die hat geforscht über Verliebtsein, hat gesagt, es ist keine wahre Liebe, weil es A, keine Willensentscheidung ist. Und das ist das, was ich oft den jungen Menschen auch mitgehe. Ehe ist eine Willensentscheidung. Es ist nicht etwas, was ich ausprobieren kann und dann ein Leben lang hält. Ich muss es jeden Tag neu bejahen. Und deswegen haben wir doch heute so viele Ehescheidungen. Die leben doch alle 3, 5, 7, 10 Jahre zusammen, dann heiraten sie und nach 1, 2, 3, 4 Jahren sind sie wieder geschieden. Sie haben es doch alle ausprobiert. Aber es geht nicht. Aber es ist eine Willensentscheidung. Wahre Liebe ist eine Willensentscheidung. Auch wenn es mir nicht gut, wenn mein Mann heute Nacht einen Schlaganfall kriegt, tut es mir nicht gut. Aber wahre Liebe bleibt bei dem Menschen. Sagt, ich habe dir die Treue versprochen in guten und schlechten Zeiten. Auch wenn es mir nicht gut tut. Teure Geschenke stellen kein Opfer dar. Ich tue es einfach, weil ich den anderen lieb habe oder mich sogar, weil ich nämlich oft ja nur eine Projektion in dem anderen sehe. Und ich bin an der persönlichen Weiterentwicklung des anderen nicht interessiert. Wahre Liebe entscheidet sich, ich helfe dir, die Person zu werden, die noch in dir steckt. Ich entwickle deine Gaben in dir. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ja, ich finde immer, das ist der größte Schlag ins Gesicht, wenn man mir nach 20 Jahren sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert. Oh, denke ich, was habe ich denn die letzten 20 Jahre gemacht? Ich habe mich doch verändert. Ich hoffe zum Positiven. Du hast dich gar nicht verändert. Ja, das will der Verliebte. Der möchte, dass es so bleibt, wie es ist. Wenn es keine freie Willensentscheidung ist, kann ich mich natürlich auch in den Falschen verlieben. Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über mir fliegen, aber dass sie Nester auf meinem Kopf bauen. Also was heißt das fürs Verliebtsein? Selbst wenn du dich in jemanden verliebst, vielleicht der schon verheiratet ist oder der beste Freund deiner Freundin ist, dann musst du entscheiden, was tust du damit? Willst du es wegschicken oder gehst du weiter da rein? Und wie hört Verliebtsein auf? Ich treffe eine klare Entscheidung, ich will es nicht. Das zweite ist, ich beschäftige mich mit dem anderen nicht, ich treffe mich nicht mit ihm. Ja, es ist eine ganz kleine Entscheidung. Irgendwann hört das Verliebtsein auf. Wenn ich Christ bin, kann ich auch beten, dass Gott mir das Verliebtsein wieder wegnimmt und es aus dem Verborgenen herausholen. Und ich glaube, in jeder Ehe ist es schon mal passiert, dass der eine oder andere sich auch in eine andere Frau, einen anderen Mann verguckt hat. Bei uns war das, da waren wir noch gar nicht lang verheiratet, hatte Thomas einen netten Assistenzarzt mitgebracht. Wir hatten einen schönen Abend, ich liege abends im Bett und der kreist mir immer durch den Kopf. Und ich denke, nein, ich glaube, ich habe mich in den verguckt. Habe ich Thomas nachts um 12 geweckt? Ich sage, Thomas, du musst aufwachen. Was? Was ist denn los? Ich sage, du, was Furchtbares ist passiert. Ich habe mich in den Mann verguckt, den du mitgebracht hast. Was? So was kann uns passieren? Hellwach war er. Das kann uns nicht passieren. Doch, ich sage, Thomas, es ist passiert. Aber ich glaube, es lässt schon wieder nach. Ja? Ich hatte es aus dem Verborgenen herausgeholt. Ich sage, bitte hilf mir, bitte bete mir. Du weißt, ich will dir treu sein. Ich will das nicht. Und es hatte sofort seinen Reiz verloren. Und in der Bibel steht, alles, was du ans Licht holst, wird Licht. Steht im Epheser-Text. Ja? Holt es ans Licht. Habt ihr so Beziehungen, dass ihr ehrlich miteinander sein könnt? Ja? Und das ist wunderbar, wenn man so miteinander unterwegs ist. Damit eine Beziehung Stabilität bekommt, braucht sie noch eine gute Basis. Das ist die selbstlose Liebe. Das ist die Liebe, wenn ich nichts vom anderen habe. Ein Mädchen fragte mich mal, das geht doch nicht, ein Leben lang treu sein. Und ich habe mir dann diesen Weg hier, warum machst du das nicht? Der will wohl mal eine Pause haben, der Ferne. Und dann habe ich mir diesen Weg überlegt, weil es immer so viele Krisen gibt im Leben. Also ich war gerade 27, da habe ich heute Morgen von erzählt, da habe ich die Herzmuskelentzündung gehabt. Eine ganz tiefe Krise Und die Frage ist immer am Tiefpunkt der Krise, fliehe ich und sage, das halte ich nicht aus, keine Kinder, keine das, kein Dinges, ich fliehe, ich suche mir eine andere Frau. Oder ich sage, nein, ich habe doch versprochen in guten und bösen Zeiten, wir gehen wieder weiter und es kommt die nächste Krise. Das können große und kleine Krisen auch in Teenagerfreundschaften sein. Ja? Vielleicht treffen die beiden sich in der Eisdiele, ja, aber die eine kommt nicht, ne? Und dann sagt der Junge, ne, bestellt und nicht abgeholt, mache ich nicht, die kann gehen. Dann denkt er, naja, sie ist doch eigentlich ganz nett, ich frage mal, warum ist sie nicht gekommen? Sitzt in seiner Krise drin, fragt, und dann sagt sie, du, ich habe den Geburtstag meiner Oma vergessen. Ja, warum hast du nicht angerufen? Mein Handy war leer, ne? War nichts drauf. Ja, und dann habe ich es vergessen. Okay, also ich vergebe dir und ich gehe weiter und die nächste Krise kommt. Und dafür brauche ich selbstlose Liebe. Liebe ich nicht habe, weil ich habe nichts davon. Und das ist ganz wichtig zu gucken, habe ich selbstlose Liebe. Und dann in meinem Dreieck gibt es dann noch die sexuelle Liebe. Und freundschaftliche Liebe, selbstlose Liebe kann ich mit allen Menschen austauschen. Aber die sexuelle Liebe, die gehört nur mir und meinem Mann. Das ist eine Liebe, die mich an ihn bindet, die wir beide nur miteinander praktizieren können und wo ich alles tun will, die nicht zu beschädigen. Und bei mir ist sie ja leider sehr beschädigt, weil ich sie am Overhead-Projekt habe stehen lassen. Meine Kinder sagen immer, mach doch mal ein neues Dreieck, das sieht ja schlimm aus. Ich sage, nein, das hat Symbolcharakter. Die Sexualität, die gaukelt uns vor, Sexualität ist immer schön. Ne? Denk mal an James Bond, hat immer tolle Frauen, kümmert sich nie um Verhütung, die Frau hat nie keine Lust. Ja, die kriegen auch keine Krankheiten oder keine Kinder. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen, auf jeden Fall. Und es ist immer toll, die fallen immer übereinander her, da denkst du, oh, was ist denn jetzt los? Ja. Aber so ist Sexualität nicht. Auch wenn ich sie mit einem Menschen ausübe, mal ist sie wunderschön, dann ist sie wieder nicht so schön. Phasen der Enthaltsamkeit wechseln sich ab mit Phasen des Zusammenseins. Es ist eine Liebe, die wir gegenseitig erst miteinander lernen dürfen und die immer schöner wird, je älter man wird, ist meine Überzeugung. Deswegen haben wir auch jetzt erst das Buch geschrieben, denke ich. Aber sie hat leider auch eine Rückseite, die Sexualität. Ne? Ein paar Dinge haben wir schon gehört, des Benutzen und Benutztwerdens, des sexuellen Missbrauches, des Ehebruches, Kinder, die entstehen, die gar nicht auf die Welt kommen sollen, Abtreibung und. Alles unter dem großen Mantel Sexualität. Und wenn ich zu früh in die Sexualität einsteige, ohne zu wissen, liebt der andere mich wirklich, baut er Beziehung mit mir, stimmt der Rahmen, den wir haben, dann ist es eine sehr wackelige Angelegenheit. Das Dreieck fällt leider sehr schnell zusammen. Das ist ein Bild, was Teenager sofort aufnehmen und behalten, was sie mir teilweise noch nach 10 Jahren, wenn ich sie wieder treffe, sagen. Sie haben das mit dem Dreieck uns erklärt. Das habe ich nie vergessen, wie das dann zusammengefallen ist und dass man eine ganz breite Basis von selbstloser Liebe braucht. Die Welt, in der wir leben, vielleicht kannst du da mal neue Batterien reintun, ja, die sind bei mir drin. Wir sagen manchmal, wieso, ich war doch auch, was, habt das doch auch geschafft, bis zur Ehe zu warten? Oder ich hatte doch auch keine Angst vor der Ehe. Wieso hast du denn Angst vor der Ehe? Wieso denkst du denn, deine Ehe könnte scheitern? Ich verstehe das nicht. Bei mir war das doch auch nicht so. Und dann kann ich dir halt nur sagen, okay, du warst genauso alt wie dein Kind, aber du hast in einer ganz anderen Welt gelebt. Und das dürfen wir nicht vergessen. In welcher Welt leben unsere Kinder heute? Und als ich mit 25 geheiratet habe, habe ich überhaupt keine einzige Sekunde gedacht, meine Ehe könnte scheitern. Warum? Freundes, Verwandtenkreis, meiner Eltern, es gab keine Ehescheidung. Selbst in meiner Klasse, eine einzige war geschieden. Und die hat uns alle beneidet, dass wir alles intakte Elternhäuser hatten. Und heute sagen die Kinder, ob ich das schaffe, selbst guck doch mal, selbst in der Gemeinde ist es so, dass ganz viele Ehen geschieden werden. Und Ehescheidung verliert an Angst. Hier haben wir ein kleines Restaurant, da steht, bei Scheidungsfeten geben wir Rabatt, versprochen. Die Ehescheidung wird teilweise schon gefeiert heutzutage. Es ist ein Trend, der von Amerika über Frankreich rüberkommt. Ne, normalerweise steht da oben Just Married, hier steht Just Divorced und die feiern das. Offizieller Wodka, schneller Entschlüsse. Du kannst dich schnell mal entscheiden, dich scheiden zu lassen. Heute kann man es ja schon im Internet machen. Man muss noch nicht mal ein Jahr abwarten, so ungefähr. Es wird immer leichter gemacht, sich scheiden zu lassen. Es gibt Scheidungsmessen, Dankeschön. Also die erste gab es in Wien, jetzt gab es 2010 die erste in Düsseldorf. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, super. Wo man sich am Samstag erkundigen sich die Männer, am Sonntag die Frauen, damit sie sich nicht treffen. Du kannst vorher schon genau alles in Gedanken durchspielen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mir diesen Punkt, es ist ein Ausweg, sich scheiden zu lassen, verboten. Sobald da irgendwie was kommt, sage ich, ich will darüber nicht nachdenken, das ist für mich keine Option. Ich werde mit diesem Mann mein Leben lang zusammen sein. Und wenn es schwierig ist, werden wir uns Hilfe suchen. Wir werden, was weiß ich, Freunde aufsuchen. Wir waren jetzt an Silvester nochmal bei Freunden und haben gesagt, wir haben einen Bereich, da können wir nicht miteinander reden. Helft uns. Und sie haben uns geholfen. Es kann immer wieder Phasen in der Ehe sein, wo es schwierig ist, aber sucht euch Hilfe. Scheidung ist keine Option. Don't marry, be happy, wird den Jugendlichen gesagt. Ne? Wieso heiratest du denn? Ein 19-jähriges Mädchen aus unserer Gemeinde wollte heiraten. Sie sagt, ich habe nur Gegenwind gekriegt. Es hat sich niemand mit mir gefreut. Ich war schon 3 Jahre mit dem jungen Mann zusammen, der war schon fertiger Kfz-Mechatroniker. Und die haben alle gesagt, ja, warum heiratest du denn jetzt? Sie hatte gerade Abitur gemacht. Aber wir als Gemeinde konnten sehen, doch, sie ist eine reife Persönlichkeit, sie hat es gut überdenkt. Wir haben uns gerne mit ihr gefreut und waren auch auf der Hochzeit dabei. Sie hat dann erst ihre Ausbildung gemacht, dann hat sie 2 Kinder gekriegt, jetzt wird sie 30, total genial. Aber sie hat nur Steine in den Weg gekriegt. Wenn 2 irgendwohin studieren gehen, heißt, ihr zieht doch bestimmt zusammen. Nein, wollen wir nicht. Mein Sohn hat gesagt, ich will nicht mit meiner Freundin zusammenziehen. Was? Ja, wieso das denn nicht? Ihr zieht in die gleiche Stadt und wollt nicht zusammenziehen, was ist das denn für ein Schwachsinn? Also, ja, man muss sich verteidigen, wenn man so leben will. Geht nicht mehr anders. Dann wird uns gesagt, die glücklichsten Beziehungen, die dauern ja sowieso nur 12 Monate, ja, also lebenslange Beziehungen. Auf welchem Stern lebst du denn? Man spricht von derzeitigen Frauen, von Lebensabschnittspartnern. Ja. Dreiecksbeziehung ist ein Stück normal, lass dir doch nichts entgehen, nimm beide. Ne? Reklame für Wasa Knäckebrot und Later Margarine. Oder hier, wer clever ist, nimmt beide. Ja, wer von uns will denn nicht clever sein? Und Sex im Internet, ganz, ganz furchtbar, diese ganze Pornografie. Die Jugendlichen haben schon so viele Geschlechtsverkehre vorher gesehen, bevor die das erste Mal mit einem Mädchen Kontakt aufnehmen. Die wissen ganz genau, ein Junge sagte mir mal, ich weiß genau, wie das erste Mal sein wird. 2 Stunden wird das dauern. Ich weiß, was Frauen wollen. Ich habe mir das alles im Internet angeguckt und ich werde ihr das größte Glück geben, was ich... Also sie sind voll. Ja? Und ein Mann, der pornosüchtig ist, sagte mir mal, weißt du Ute, meine Frau hat sofort gemerkt, dass sie nicht alleine mit mir im Bett war. Ich war erregt durch 1000 andere Gedanken und Frauen. Eigentlich ist das doch Ehebruch, oder? Gott will das doch nicht, dass wir uns Sexualität irgendwo anders angucken. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das rät uns Gott schon vor über 2000 Jahren. Und ich habe gesagt, mein Maßstab will Gott sein. Ich will das für normal erklären, was Gott für normal erklärt. Und wenn er sagt, Treue und Warten mit der Sexualität, dann will ich das zu meinem Maßstab erklären. Wir wollen jetzt gleich diskutieren, Antje, wenn du dich schon mal bereit hältst. Was spricht für, was spricht kontra Geschlechtsverkehr unter Teenagern? Und zwar zwischen 14 und 17 Jahren, sage ich euch. Ich möchte euch das Sexualstrafrecht noch mal eben vorstellen. Unter 14 Jahren ist auch heute noch in Deutschland jeder Geschlechtsverkehr verboten. Wenn dein 15-jähriger Sohn mit einer 13-jährigen eine Beziehung anfängt, mit ihr schläft, könnte er vor Gericht gezogen werden. Es ist verboten. Wenn 2 13-Jährige machen, okay, wird es nicht bestraft. Aber wenn ein 15-Jähriger mit einer 13-Jährigen schläft, könnten die Eltern ihn anklagen dafür. Zwischen 14 und 16 machst du dich strafbar, wenn du günstige Gelegenheiten zulässt. Wenn du sagst, ihr könnt alle bei mir eine Party feiern, ihr könnt alle in einem Raum schlafen oder hier, wenn ein Pärchen ist, hier, ihr habt ein Zimmer von mir, ist es nicht erlaubt. Ihr macht günstige Gelegenheiten. Wenn dann die Frau schwanger wird, könnten die Eltern dich verklagen. Sie können dich auch verklagen, wenn sie nicht schwanger wird. Ja, auch das gilt heute noch. Bis 18 ist es so, wenn du Jugendleiter bist, 18 Jahre alt, und du hast in deiner Jugendgruppe eine 17-Jährige, baust eine Beziehung mit ihr, schläfst mit ihr, ist es verboten. Warum? Weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dir steht. Und der Hintergrund ist, dass man denkt, die junge Frau, die schläft ja nur mit dem Jugendleiter, weil sie dadurch vielleicht günstig auf eine Freizeit kommt. Um das zu verhindern, hat man dieses Gesetz so erlassen. Und deswegen zum Beispiel dürfen ja auch Lehrer keine Beziehung zu einer 16-, 17-jährigen Schülerin haben, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und da müssen wir Gemeindeleiter, Jugendleiter auch drauf achten. Wir müssen sie schulen da in dem Bereich. Ja, und deswegen ist es ja auch so gefährlich zwischen 14 und 18, wenn die Lehrer auf Klassenfahrten fahren, ne, dann kommen die immer total übernächtig an. Warum? Weil die oft auf dem Flur liegen, ja, damit nachts keine Nachtwanderung sein. Weil die Eltern vertrauen ihnen, dass sie das nicht machen. Dass sie sagen, die Jungen schlafen in dem Block, die Mädchen in dem und wir passen auf, dass die nachts hier keine Wanderung haben. Ganz schwierige Sache und da ziehen sich ganz viele raus, weil sie sagen, boah, das ist mir zu heiß, das Eisen. So, Antje, du bist dran. Wir wollen vielleicht mal ein Stück sammeln. Was würdet ihr euren Teenagern sagen? Was spricht dafür? schon als Teenager Sexualität zu praktizieren? Oder was sagen eure Teenager oder vielleicht auch die nichtchristlichen Freunde der Teenager? Und was spricht dagegen? Was habt ihr an Argumenten? Was habt ihr an Erfahrungen? Was habt ihr euren Kindern schon weitergebracht? Wir haben ja auch hier Leute, die genauso wie ich schon ihre Kinder durch die Pubertät haben. Was habt ihr ihnen beigebracht? War das ein Thema? Habt ihr darüber geredet? Dein Lebensstil, Sex gehört in die Ehe. Du hast es selber vorgelebt und konntest es somit auch deinen Kindern weitergeben. Du konntest sagen, das ist das, was ich euch mitgeben kann, dass das eine gute Entscheidung war für mich. Ja. Ja, ja, sehr gut. Mittlerweile? Ach so. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja, genau. Genau. Also zumindest ist dann also das, was ich so empfinde, ist, dass Gott sagt, praktizierte Sexualität ist mit Verantwortung gleichzustellen, dass ich dann auch aber die Ehe vollziehen sollte. Ne? Also auch im Alten Testament gibt es ja Leute, die es übertragen haben, aber sie hatten dann die Verpflichtung, die Frau zu heiraten. Ne? Also wenn du es übertrittst, das Gebot, im Alten Testament ist ganz klar, ne, Unzucht war jeder Sexualität außerhalb der Ehe. Wenn sie praktiziert wurde, wurde gesagt, also sowas soll es in Israel nicht geben, du sollst es aus diesem Land entfernen. Und es wurden auch Leute wohl gesteinigt, was ich natürlich nicht hier propagieren möchte. Aber es ist so, auf jeden Fall war sonst aber dann angezeigt zu heiraten. Gut, also es gehört in die Ehe und man kann es auch überzeugend sagen, wenn man es so praktiziert hat, was ein Riesenschatz ist. Wer hat was anderes gesagt seinem Kind? Was für Argumente gibt es? Hm? Wow, dann kann es keine wahre Liebe sein, wenn du bis zur Ehe wartest. Ja, da sieht man mal. Was hast du darauf gesagt? Ja, sehr gut. Wahre Liebe wartet. Wahre Liebe hat Geduld. Wahre Liebe bittet. Ja. Also eure Teenager hatten ganz viele Argumente. Pro und Contra. Genau, alle machen es doch. Das würde dafür sprechen. Ich will kein Außenseiter sein, ich will mitreden können, alle machen es. Es ist ein Stück normal. Dazu habe ich euch eben eines meiner Argumente gesagt, okay, mein Maßstab ist ein anderer als das, was alle machen. Und wir waren in Südafrika, in einem Dorf, da hatten alle AIDS, bis auf 3, 4. Ich sage, der Maßstab war, alle machen es, alle haben AIDS. Will ich auch AIDS haben? Nein. Ich muss selber für mich entscheiden, will ich das, was alle machen oder nicht? Es ist kein Argument, alle machen es. Und mein Maßstab ist nicht alle, sondern Gottes Wort. Das ist meine Antwort auf alle machen es. Gut, was haben wir noch? Genau, man muss... Ja. Genau. Also hier haben wir zwei Dinge drin, man muss es doch ausprobieren, man muss wissen, ob der überhaupt sexuell zu mir passt. Ich sage euch, in 99,9% hat Gott das einfach so gemacht, dass es passt. Es mag medizinisch in einem von 10.000 Fällen wirklich auch ein Hindernis geben, dass es funktioniert, aber im Allgemeinen passt es, man muss es nicht ausprobieren. Ja? Und außerdem ausprobieren heißt doch ein, ich teste dich jetzt, Mensch, also jetzt weiß ich, okay, der testet nur. Ja, ist dann der Nächste, der testet, ob ich auch schwanger werden kann? Ne, das war ja früher unter den Bauersleuten so. Ne, die haben vorher miteinander geschlafen, um zu wissen, ist die Frau fruchtbar oder nicht. Und wenn sie nicht fruchtbar war, haben sie sie nicht geheiratet. Sobald sie schwanger war, haben sie sie geheiratet, weil halt einfach für den Hof es ganz wichtig war, dass sie Nachwuchs bekam. Ne, das ist dann das Nächste. Ne, ja, ich weiß ja gar nicht, ob du Kinder kriegen kannst. Ne, also lass uns so lange machen, bis du ein Kind kriegst oder so. Es ist für mich keine Option zu sagen, ich will nicht ausprobiert werden. Entweder du stehst zu mir oder du stehst nicht zu mir. Also das ist für mich schwierig. Du hattest aber noch was anderes gesagt. Ausprobieren, ob es der richtige ist. Was hast du noch gesagt als zweites? Ja, dass man halt immer nur eins ist. Genau. Man kann ja nicht mitreden, genau, weil man ja nur eine Beziehung hatte. Und gut, da kann man das halt mit dem vergleichen. Das Problem ist aber doch, sag mal, ich habe mit dem ersten geschlafen, das war sehr schön. Jetzt schlafe ich mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten. Ich finde aber nie mehr jemanden, der so schön war wie beim ersten Mal. Was habe ich dann davon, dass ich alles ausprobiert habe? Na? Also, das ist ja auch ein komisches Argument. Das ist ja das mit diesem Vergleichen können. Ne? Ja, dann habe ich aber eine schlechte Karte, wenn ich dann dachte, ja, eigentlich war der erste der richtige und das Beste, den kriege ich aber nicht mehr, der ist jetzt vorbei, jetzt muss ich weitersuchen. Das ist ja eine komische, ja. Ja, genau. Ja. Gut, was haben wir noch? Pro und Contra. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber genau. Genau. Ja. Ja, oder um die Schwangerschaft rum, ne? Wenn die um die Entbindung um 3 Monate keinen Sex haben und das ist die Hauptzeit, wo Männer fallen, weil sie nicht gelernt haben, sich zu enthalten. Ja. Nee, das kann nicht der Grund sein, nur wenn man mit jemandem schlafen will, dann zu heiraten. Also da muss man natürlich vorher schon überlegen, passt ihr überhaupt zusammen, ist es? Das ist aber auch eine Frage, wie wir miteinander reden. Natürlich auch als Pastor, ne? Wie redet man mit jungen Leuten, die heiraten wollen? Was ist jetzt euer Motiv zu heiraten? Sind sie wirklich reife Persönlichkeiten und so? Da hast du natürlich recht, das kann nicht der alleinige Grund sein, nur weil ich Sex haben will, dann einen zu heiraten. Also das sind schwache Beine. Das ist dann ja fast wie wenn ich das Dreieck auf den Kopf stelle. Ne? Ich muss gucken, ob ich freundschaftliche Liebe, ob ich selbstlose Liebe habe. Und ich habe mal einen Pastor gehabt, da war ein Paar, die wollten nach 7 Monaten heiraten. Und da hat er gesagt, wie seid ihr durch eure erste Krise gegangen? Da haben die gesagt, wir sind immer noch verliebt, wir haben noch keine Krise gehabt. Da sagt er, gut, dann kann ich euch noch nicht trauen. Ich muss wissen, ob ihr durch Krisen gehen kann. Fand ich auch interessant. Also die erste Krise müsst ihr schon durchlebt haben, bevor ich euch traue. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch mal ganz viele Argumente. Kontra. Hier. Womit seid ihr groß geworden? Ja klar, Krankheiten, Geschlechtskrankheiten. Nicht zu unterschätzen. Die Geschlechtskrankheiten boomen. Kinder ist ein Thema. Ja, jeder Geschlechtsverkehr kann ein Kind zeugen. Ungewollte Schwangerschaften sind immer schwierig. Immer schwierig. Und dann ist oft der Ausweg, je jünger die Kinder sind, desto eher treiben sie ab. Ja, die 14-, 15-Jährigen, die schwanger werden, die treiben zu 90% ab. Je älter die Kinder werden, desto eher überlegen sie sich auch auszutragen, werden aber oft von ihren Eltern oder den Männern dann dahin getrieben, abzutreiben und müssen schon richtig starke Persönlichkeiten, um zu sagen, nein, ich will das Kind haben. Also ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen mit den Geschlechtskrankheiten. Genau, ich glaube, du kannst dich mal setzen. Ja, ja. Längsschnitt durch eine Frau. Jede Frau kriegt bei Geburt 200.000 Eizellen geschenkt, die im Laufe der Zeit dann reif werden und irgendwann aber auch nicht mehr reif werden, wenn die Frau in die Menopause kommt. Deswegen kann sie nur bis, sagen wir mal, 40, 42 Kinder kriegen. Oft ab 35 geht es schon bergab. Und ganz, ganz wenige werden halt auch schon mal mit 47 schwanger. Aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Von daher würde ich meiner Tochter schon empfehlen, zwischen 25 und 35 spätestens mal in die Zielgerade zu gehen, mal zu gucken, geht das überhaupt? Weil ich habe jetzt auch eine Freundin meiner Tochter begleitet, die wollten dann Kinder und das hat 1, 2, 3 Jahre nicht getan und dann wird schon Panik. Ne? Aber sie war zum Glück noch recht jung und jetzt kriegt sie gerade ihr zweites Kind. Normalerweise am 14. Tag springt ein Ei vom Eierstock in den Eileiter, läuft hier durch den Eileiter und wenn sie jetzt mit einem Mann Geschlechtsverkehr hatte, dann sind die Spermien hier, die steigen bis in den Eileiter auf. Hier findet die Befruchtung statt. Dann läuft die befruchtete Eizelle vom Eileiter hier runter, nistet sich ein und wenn wir Glück haben, kommt das Kind nach 9 Monaten zur Welt. Wenn die Frau jetzt sagt, okay, ich will kein Kind, ich nehme die Antibabypille, dann wird das hier unterbunden. Aber sie schützt sich nicht gegen Geschlechtskrankheiten und sie hat jetzt mit einem Mann geschlafen und der hat jetzt, sage ich mal, eine Chlamydieninfektion. Ist jetzt eine Krankheit. 1,1 Millionen Männer und Frauen in Deutschland tragen dieses Bakterium geschätzt in sich. Und das Problematische daran ist, dass ich nicht merke, dass ich krank bin. Das heißt, ich gehe nicht zum Arzt, lasse mich nicht behandeln. Wenn ich zum Arzt gehen würde, würde der einen Abstrich machen oder eine Blutuntersuchung, würde feststellen, okay, du hast eine Chlamydieninfektion. Er würde mir Antibiotika geben, die würden absterben und ich wäre wieder gesund. Dann würde halt noch gefragt, mit welchem Mann hast du in der letzten Zeit geschlafen? Aha, der muss sich auch antibiotisch behandeln. Und dann ist die Sache erstmal ausgestanden. Aber die meisten gehen nicht zum Arzt und sie haben dann eine aufsteigende Infektion. Von unten nach oben nennt der Mediziner aufsteigende Infektion. Und irgendwann ist diese Infektion in den Eileitern. Wenn eine Infektion stattgefunden hat, sie abheilt, kann es sein, dass eine Narbe entsteht. Und da die Eileiter ja ganz, ganz dünne Röhrensysteme sind, kann es so sein, dass das wie eine Sperre ist, wie eine Wand. Wenn dann wieder ein Eisprung stattfindet, ist das wie eine Blockade und die Spermien können nicht zu dem Ei gelangen. Das heißt, die Frau ist einseitig unfruchtbar geworden. Jetzt kann sie noch über die Seite schwanger werden. Es sei denn, die Infektion wird immer noch nicht erkannt. Und dann kriegt sie auch hier die Infektion und dann ist es ganz schwierig, dann ist sie unfruchtbar geworden. Und das ist etwas, was wir oft nicht bedenken, wenn wir sagen, das Kind ist doch gut geschützt gegen Schwangerschaft, ja, aber nicht gegen Geschlechtskrankheiten. Das Einzige, was dann wirklich schützt, ist das Kondom. Aber es gibt auch keinen hundertprozentigen Schutz mit dem Kondom, denn unter dem Kondom kann man schwanger werden, also kann man auch unter Kondom auch geschlechtskrank werden. Und das ist was, was man oft nicht bedenkt dabei, was aber eine ganz große Gefahr ist. Das ist eine ungeprägte Münze. Der erste Geschlechtsverkehr kann mich ganz massiv prägen, sowohl Mann wie Frau. Und ich sollte mir sehr genau überlegen, wer mich prägen darf. Eine zusammengefaltete Rose, die kriege ich bei Geburt geschenkt, als Symbol für die Sexualität. Die Jungs und Mädchen haben gestern dann eine weiße Rose mit nach Hause genommen als Symbol. Und unter optimalen Bedingungen entwickelt sich eine wunderbare Pflanze daraus, eine wunderbare Blüte. Und so ist das auch mit der Sexualität. Ich glaube, wir brauchen einen geschützten Rahmen um die Sexualität, des nicht ausprobiert werden, des nicht benutzt werden, sondern der Liebe, dass ich Ja und Nein sagen darf, dass ich Sexualität entwickeln darf, dass ich mich in dieser Liebe geborgen fühle. Und dann kann meine Sexualität auch entfaltet werden. Ich habe diese Rose mal geschenkt gekriegt. Sie hatte 6 Stunden kein Wasser und sie ist nicht aufgegangen. Sie ist praktisch verfault und sie ist verwelkt. Und ich dachte, du arme Rose, du hast deine Bestimmung nicht erfüllt. Und so denke ich, kann Sexualität, am Anfang habe ich euch erzählt von dem 17-jährigen Mädchen, wenn Sexualität sehr früh gestört wird, verletzt wird, dann verschließe ich mich. Und ich habe ganz, ganz große Mühe, dann Sexualität zu entwickeln. Ein anderes Symbol ist, dass die Sexualität wie eine Perle innerhalb einer Muschel ist. Ja, und ein Mann sagte mal so schön zu mir, erst lerne ich meine Frau richtig gut kennen, irgendwann verbinde ich mit mir, aber die Perle, die bekommt sie erst, wenn wir verheiratet sind. Mein Vater hat mit mir gesprochen, als ich 15 war, und hat gesagt, Ute, jeder Mann, der dich wirklich liebt, kann warten. Und ich sage dir das, und es ist, als wenn er es gestern gesagt hätte, und ich sage dir das, es ist schwer für einen Mann zu warten, aber wenn du dich entschieden hast zu warten, dann steh dazu, dann kämpf dafür. Und wenn der Mann nicht warten kann, dann ist es nicht der Mann, der meine Tochter verdient hat. Denn wenn er dich vor der Ehe schon zu Dingen treibt, die du gar nicht willst, wie wird das erst in der Ehe werden? bitte pass auf dich auf und lass dich nicht zu was überreden, was du nicht willst. Und ich habe das auch allen meinen Söhnen gesagt, jede Frau, die dich wirklich liebt, kann warten. Und auch da ist es so, heutzutage warten auch viele Frauen nicht mehr. Die sagen, wenn du warten willst, in welchem Jahrhundert lebst du denn? Dann war es das. Ja, dann ist es aber auch nicht die richtige Frau für meinen Sohn. Etwa 20.000 Mädchen werden jedes Jahr in Deutschland ungewollt schwanger. Sind 1,6% der Mädchen. Und ich sage, ihr seid die best aufgeklärte Generation aller Zeiten. Wie kann das passieren? Warum werdet ihr noch schwanger? Naja, und dann sagen die Mädchen, naja gut, bei uns kursieren halt dann doch immer noch Gerüchte. Beim ersten Mal passiert nichts. Oder die Junge hat gesagt, ich passe auf. Oder wir hatten kein Kondom dabei, aber es war so schön. Oder wir waren alkoholisiert. Wir wussten es nicht anders. Und das ist oft ein Problem gewesen. Wenn sie dann schwanger sind, dann treiben sie manchmal ab. So alt ist ein Kind in Deutschland, bis zu dem Zeitpunkt darf abgetrieben werden. Wenn ihr das euren Kindern in die Hand legt, dann verstehen sie, dass Abtreibung wirklich die Tötung eines Kindes ist. Und ich habe das allen meinen Kindern in die Hand gelegt. Und ich höre noch, wie mein Sohn mit einem anderen Freund diskutiert. Und der sagt, ja, ich habe ja jetzt eine Freundin, ne, und wir schlafen auch miteinander. Und wenn ein Kind entsteht, haben wir beide schon beschlossen, dann wird abgetrieben. Und da sagte mein Sohn, aber dabei sind doch drei beteiligt. Sagt er, wieso drei? Wir sind doch nur zwei. Er sagte, wer fragt denn das Kind, ob das leben will? Wie ein Kind? Wieso ist das ein Kind? Ja, sagt er, das ist ein Kind. Vom ersten Moment an ist es ein Kind. Ach, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, sagte er. Es ist oft nicht in unserem Bewusstsein. Und mein Vater hat gesagt, Ute, ich bitte dich, treibe kein Kind ab. Du weißt, du überschaust es nicht. Es kann sein, du kriegst eine unstillbare Blutung, man muss dir die Gebärmutter wegmachen und du wirst nie wieder ein Kind kriegen. Es kann sein, du kriegst eine Infektion wie das, du wirst nicht mehr schwanger werden. Und ich kenne einige Paare, die in der Studentenzeit schwanger geworden sind, abgetrieben haben, dann geheiratet haben, kein Kind mehr gekriegt haben. Wisst ihr, wie furchtbar das ist? Und mit 40, 50, dann kriegen die oft Depressionen und sagen, boah, was habe ich nur in meinem Leben getan? Ich hätte eine Tochter oder einen Sohn gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Und dann kreisen sich die Gedanken und es ist ganz, ganz schwierig. Das finde ich sehr schön. Der Europäische Gerichtshof hat 2011 beschlossen, dass der Mensch ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung der Samenzelle und Eizelle ein Mensch ist. Das war vorher nicht klar. Vorher hat man gedacht, der Mensch beginnt eigentlich erst im dritten Monat so ungefähr und vorher können wir ja töten, ist doch gar kein Problem. So, jetzt bin ich gleich am Schluss. Jetzt gucke ich mal, ob das nochmal funktioniert. Ja, ich möchte euch gerne noch 3, 4 Bibelstellen mit auf den Weg geben. Und sie hatte ein Ärmelkleid an, denn solche Kleider trugen des Königstöchter, solange sie Jungfrauen waren. Mir gefällt diese Bibelstelle so gut, weil hier eine junge Frau ist, die ist stolz darauf, Jungfrau zu sein. Und das müssen wir unseren Kindern wieder mitgeben. Du hast diese Perle nur einmal, dieser Jungfrauenschaft. Und das ist toll, diese Perle zu verschenken. Und wisst ihr was, in ganz vielen Männern ist eine Sehnsucht, dass eine junge Frau sich aufhebt für einen Mann. Und sie haben eine ganz hohe Achtung vor Männern. Ganz viele Männer wollen gerne eine Jungfrau heiraten. Die wollen gar nicht eine Frau, die schon mit 7, 8, 9 Leuten geschlafen hat. Wollen sie gar nicht. Auch heute noch ist das eine ganz tiefe Sehnsucht in den Menschen, die da verankert ist. Nur sagt ihnen niemand mehr, dass es möglich ist. Ein 14-jähriges Mädchen sagt, was, das gibt es, dass man bis zur Ehe warten kann? Das habe ich noch nie gehört, noch nie gehört. Wo seid ihr, die aufsteht und sagt, man kann es und wir haben es so gelebt, so wie du das sagst. Du bist ein ganz wichtiger Botschafter in der heutigen Welt, weil die Leute sagen, das gibt es nicht. Und dann sagte die zu mir, glauben Sie, es gibt einen jungen Mann in Deutschland, der das leben will? Ja, sage ich, ich kenne eine ganze Menge. Sagt sie, wie vom anderen Stern. Ich glaube es nicht, habe ich noch nie gehört. Und ein 15-Jähriger sagt zu mir, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Frau zu mir sagt oder ein junges Mädchen, ich will keinen Sex haben. Mit 15, habe ich noch nie erlebt. Dass hier meine Grenze setzt. Ich habe jetzt eine FSJlerin bei mir wohnen gehabt, die war 1,5 Jahre mit einem Mann zusammen und hat ihm am ersten Tag gesagt, ich sage dir eins, kein Sex vor der Ehe. Dann sagt er, aus welchem Jahrhundert stammst du denn? Ja, sagst du, du kannst wählen. Ich sage dir gleich, wo es dran ist. Ich will erst in der Ehe Sex haben, vorher nicht. Wir können gerne Beziehungen bauen, wir können eine Freundschaft leben. Und sie hatten 15 Jahre eine Beziehung und haben es durchgehalten. 15 Monate, Entschuldigung. Nein, nicht 15 Jahre, das wäre ja schon wieder ganz falsch. Ich schwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Liebe kann man aufwecken. Natürlich, wenn ich mir im Internet Dinge angucke, Pornografie, wenn ich in die ganzen Serien reingehe, dann wird meine Sexualität geweckt. Und die Frage ist, wo übernehme ich Verantwortung dafür? Und im Hiob gibt es diese schöne Stelle: Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht voller Lust auf eine Jungfrau blicke. Als mein Mann dieses las, hat er sich hingekniet und hat gesagt: Jesus, ich schließe diesen Bund mit meinen Augen. Ich will mich nur noch durch meine Frau erregen lassen, durch nichts anderes. Ja, durch keine sexuelle Anmache, durch keinen Film. Und es ist ganz oft so gewesen, wir gucken einen Film, auf einmal sagt mein Mann: Du, ich gehe jetzt raus, ich kann das nicht angucken. Das macht was mit mir, hinterher will ich mit dir schlafen, aber eigentlich ist es nicht unsere Sexualität, es ist das, was ich da sehe. Und das ist super genial, wenn ihr das eure Söhne lehrt, eure Töchter lehrt. Bei uns ist es ganz oft so, wir gucken uns einen Film an, dann sagt mein Sohn auf einmal: Ich gehe mal eben auf Toilette. Der andere sagt: Ich hole mir mal eben was zu trinken. Und ich denke: Hä, was passiert denn jetzt hier? Aha, okay, alles klar. Sie schützen sich selber. Ja? Oder mein Sohn ist auch schon mal auf einen Kinofilm rausgegangen, hat gesagt: Mama, der Film war nichts für mich. Ich habe entschieden, es geht nicht. Wo lehrt ihr eure Kinder, diesen Bund mit den Augen zu schließen? Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Du schreibst die Liebesgeschichten deines Lebens selber. Und du kannst nicht sagen: Ich bin einfach da nur reingeschlittert. Nein, du hast eine Entscheidung vorher getroffen. Und wenn du es nicht willst, dann sag rechtzeitig hier ein Stoppschild. Noch zwei, dann habt ihr es geschafft. Vater und Mutter verlassen, steht im Epheserbrief, sich an eine Frau binden und eins zu ein Fleisch werden. Und ich glaube, das ist die Reihenfolge, die Gott sagt. Erst werde ich eine reife Persönlichkeit, dann kann ich Vater und Mutter verlassen. Dann kommt der Ehebund und dann werde ich ein Fleisch. Jetzt noch ein Rätsel für euch. Was ist das für eine Bibelstelle? Am Freitag war ja: Wer wird Millionär? Ne? 25 Jahre, Millionärsfrage. Könnte man auch mal machen. Ne? Bibel: Wer wird Millionär? Nicht alle gleichzeitig. Und, los, mutige vor. Bibelschüler. Bibellehrer. Ah. Keine Idee? Gibt auch eine Volksweisheit. Was wird denn dargestellt? Genau, so wie es in den Wald hinein kommt zurück. Und was ist die Bibelstelle? Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und sie säen Wind und ernten Sturm, ne? Er sät Wind und erntet Sturm. Ja, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und ich habe immer wieder versucht, meinen Kindern mitzugeben: Wenn du Liebe säst, wenn du Vertrauen säst, wenn du Treue säst, wenn du Ehrlichkeit säst, wenn du Authentizität ehrst, dann wirst du es zurückgehen. Nicht eins zu eins, ja, nicht wenn ich ihm Liebe gebe, wird er mir Liebe geben. Aber unterm Strich stimmt es, das ist meine Erfahrung. Und viele sagen: Boah, der ist immer so freundlich und der wird auch immer freundlich behandelt. Und das ist doch so. Wenn du deine Stacheln aufstellst, musst du dich nicht wundern, ja, dass Stacheln zurückkommen. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Vielleicht kannst du dann doch die... Ich habe euch noch eine Zusammenfassung, ein Handout gemacht. Ich habe es auch in Büchern natürlich nochmal geschrieben. Also wer nochmal nachlesen will, in diesem Buch, Baustelle Erste Liebe mit Teenagern über Sexualität reden und über Freundschaft, das ist das für die Erwachsenen und das ist das für die Teenager selber. Also wenn ihr sagt, dass der Inhalt von dem Seminar ist gut, dann ist das, was ich mit meinem Sohn Daniel geschrieben habe, der ganz viele Herzchen hier dran geschrieben hat und der immer sagt: Ich möchte meiner Frau mal sagen, ich war dir schon treu, bevor ich dich kannte. Nicht erst ab dem Zeitpunkt. Ja? Und er hat 6 Jahre keine Beziehung gehabt und hat jetzt die Frau kennengelernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Frau sein wird, die er heiratet, die ist auch Christ. Und er hat gesagt: Ich warte so lange. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wir nicht den Richtigen heiraten, weil wir nicht gewartet haben, bis der Richtige vorbeikommt. Und vielleicht ein letztes: Ich glaube nicht, dass es auf jeden Topf nur einen Deckel gibt. Das kann nicht sein. Denn jetzt überlegt euch mal, einer greift daneben. Dann haben wir alle keine Chance mehr. Das ist ja wie ein Dominoeffekt. Aber Gott sagt: Zieht nicht am ungleichen Joch miteinander. Es ist wichtig, dass wir auch unseren Kindern Mut machen. Ja, wenn ich als Christ leben will, dann ist es auch gut, einen Christen zu heiraten. Das ist mein letztes Bild. Hobby, Beruf und Glauben. Wir denken oft, das ist jetzt das, was ich hier erleben möchte. Ich möchte jemanden haben, der mich heiratet, der Kinder mit mir hat, der vielleicht, wo das Hobby vielleicht mit mir Stimmt. Und so jemanden habe ich auch gefunden. Ja, das stimmt alles. Nur dieser Bereich, der stimmt nicht. Er ist nicht gläubig. Ich will als Christ leben, er aber nicht. Und dann sage ich mir, na, ist doch kein Problem. Dieses Stück Kuchen nehme ich halt raus. Alles andere stimmt doch und wir können doch eine glückliche Ehe leben. Aber es ist falsch zu denken, es ist nur ein Stück Kuchen. Weil es ist eher wie die Hefe im Kuchen. Ob ich als Christ lebe oder nicht, das wird alles beeinflussen, wie ich meine Ehe führe, meine Kinder erziehe, wie ich die Steuererklärung mache. Es ist wie die Hefe im Kuchen. Und es tut nicht, wenn der eine sagt, okay, ich will nicht als Christ leben und der andere will als Christ leben. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ist nicht unmöglich, es ist auch schon passiert. Also ich habe eine Frau neulich getroffen, die hat gesagt, Gott hat mir ganz klar gesagt, ich soll den Mann heiraten. Er war kein Christ und er wird Christ werden in unserer Ehe. Aber es ist die Ausnahme. Es gibt es, aber es ist die Ausnahme. Bei uns ist auch der Jugendleiter, hat eine Beziehung angefangen mit einer Nicht-Christin. Er war aber glühend und brennend für Jesus. Und sie war innerhalb von einem halben Jahr angezündet und ist heute genauso unterwegs. Es gibt es, aber ich würde sagen, es ist die Ausnahme. Meistens zieht es den Menschen in die Welt. Ja, und von daher glaube ich, das ist auch etwas, was Jugendliche sehr gut verstehen, dass es nicht nur ein Stück Kuchen ist, sondern dass es die Hefe im Kuchen ist. So, jetzt lasse ich euch, ich könnte noch stundenlang weiter erzählen. Ihr merkt, das ist mein Herzensanliegen. Am liebsten rede ich von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag durch. Ihr habt jetzt eine Essenz gekriegt. Ich habe mich bemüht, das Wichtigste zusammenzufassen. Ihr wart ein wunderbarer Menschen zum Zuhören und ich bin auch gerne bereit, mit euch noch zu reden. Das können wir gleich an Tischen machen. Und du machst offiziell den Abschluss, damit jeder, der auch nach Hause gehen will, nach Hause gehen darf. Ne?
Vielen Dank, Ute, für diese inspirierende Einheit, die du uns gehalten hast und diese vielen persönlichen Beispiele aus deiner eigenen Familie, aus deinem eigenen Erleben. Das macht wirklich Mut, zu diesen Werten zu stehen, zu Gottes Wort zu stehen, auch im Thema Sexualität. Und das fand ich